zur Folge Nummer 50, yeah, von Watch This, dem Podcast über Filme, Filme, Serien und Filme. Tatsache, 50 Folgen, nicht schlecht. Zur Feier gibt's nichts zu gewinnen, weil gibt oft genug was zu gewinnen. Aber wir haben ein schönes Programm, finde ich. Bin sehr zufrieden eigentlich damit, was so geklappt hat für diese Folge. Ich muss natürlich wie immer begrüßen den Henning, hi.
Hallo.
Und den Sebastian, hi.
Hallo.
Meine zwei wackeren Mitstreiter, schön, dass ihr da seid. Und dann fangen wir an. Wir haben ewig viele Trailer diesmal. Und es ist auch quasi während ihr die alle angeguckt habt, die ich da reingeschrieben habe, seid ihr zum selben Schluss gekommen, dass irgendwie so auch sehr viel von derselben Art war. Ich frage mich, wieso? So ist jetzt, geht die trostlose Herbstzeit los und dann kann man diesen ganzen Rom-Com-Schmonz anfangen zu vermarkten, weil alle Leute, die einsam sind, jetzt da besonders empfänglich sind, weil sie so traurig und alleine sind, weil Weihnachten kommt und so. Weiß auch nicht. Aber gut, der erste Trailer ist gar nicht in der Kategorie. Es geht um Zookeeper und ist quasi überall, wo ich davon Berichte gelesen habe, als nachts im Museum, aber im Zoo beschrieben worden. Und ja. Einwände, Sebastian?
Nö. Nee, könnte schon so hinkommen. Bloß ich glaube, nachts im Museum war nochmal ein bisschen besser zumindest. Habe ich das so in Erinnerung.
Ja, Hauptrolle spielt Kevin James und das macht den Henning ganz traurig.
Ja, ich bin ja ein leidenschaftlicher King of Queens-Gucker, immer noch oder immer mal wieder.
Ja, das kann man immer wieder gucken.
Und ja, das, was er so in letzter Zeit produziert hat, war jetzt nicht so toll. Und ich fürchte, dass Zookeeper sich da irgendwie einreihen wird in diese Reihe von weniger lustigen Filmen mit eigentlich einem doch lustigen Menschen. So. Also das finde ich ein bisschen schade.
Doch, ja. Das sah tatsächlich nicht so prickelnd aus.
Nee. Aber man hat jetzt halt auch schon extrem wenig gesehen. Also
ja, es ist ein Teaser, ganz kurz. Ja. Das muss man schon sagen. Und ist auch noch lang hin. Kommt am 8. Juli 2011 erst. Aber nee, ich weiß nicht, Sebastian, du bist da schon auch nicht so begeistert gewesen, oder?
Nee.
Ach nee, stimmt, ich muss lesen lernen.
Nee, ich fand das irgendwie total doof alles und nee, der läuft halt irgendwie gegen so einen Masten und das ist dann das Witzige in dem.
Ja, also klischeehafter Ding. Geht's auch eigentlich nicht mehr, das stimmt schon, oder? Prinzipiell ist mein erster Gedanke schon gewesen, ja, okay, also Kevin James irgendwie kriegt aufs Maul, hat schon immer so ein bisschen was. Leider war das halt auch echt so eine der lustigsten Szenen, die Grown-Ups überhaupt hatte und deshalb ist zu befürchten, dass das Zookeeper ähnlich schlecht wird insgesamt. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Kommen wir dann langsam zu diesem komischen Block von sehr ähnlichen Filmen, lauter so Herzschmerzkram. Der erste nennt sich Just Go With It. Und ja, Adam Sandler, der hat ja auch in Grown-Ups mitgespielt, hat hier eine Hauptrolle an der Seite von, oh Gott, wo ist es? Ah, aus Jennifer Aniston, oder?
Nein, ja.
Jennifer Aniston ist seine Freundin und wen will er beeindrucken? Die kennt man gar nicht, ne?
Nö, irgend so eine Blonde.
Ja,
jedenfalls, weiß ich nicht.
Zur Handlung, er ist so ein Schwerenöter, der ständig mit Ehering unterwegs ist, um quasi dann so seine One-Night-Stands schnell wieder loszuwerden. Und findet Was nicht?
Doch. Und er findet dann halt immer irgendwelche tollen Geschichten. So, meine Frau schlägt mich und alle, oh.
Ja, so, Mensch, oh, Sünde. Kannst du mir mal das Handy aus meiner Hosentasche geben? Wie kommt denn der Ehering da hinein? Oh mein Gott, oh ja, dann sehen wir uns wohl nicht wieder. Oh. Naja, und sowas.
Ja.
Findet aber dann natürlich, damit der Film eine Pointe hat, die richtige und verliebt sich und braucht dann Hilfe von seiner Freundin, Bekannten, Kollegin, was auch immer, die von Jennifer Aniston gespielt wird. Und tja, was meinst du, Henning?
War super, dass sie mit Grown-Ups geworben haben, vom Produzenten oder vom was weiß ich was, von Grown-Ups. So, ist jetzt nicht so das Qualitätsmerkmal. Aber ich mag ja Adam Sandler eh nicht so super gern, aber dafür fand ich Jennifer Aniston eigentlich wieder mal ganz nett. So. Aber insgesamt kein Film, den ich unbedingt sehen muss.
Na gut.
Jo.
Sebastian?
Gleichfalls. Die unbekannte Frau war hübsch, aber sonst.
Ja, waren ein paar ganz hübsche Fragen, das stimmt natürlich. Ja, nee, weiß auch nicht. Es ist halt auch, der Regisseur ist Dennis Dugan, der hat Happy Gilmore gemacht, hat Big Daddy gemacht. Das sind so meine zwei, also die mag ich wirklich gern eigentlich mit Adam Sandler. gerade Big Daddy finde ich ziemlich großartig. Chuck and Larry ging auch noch, den hat er auch gemacht. Dann sind wir allerdings schon wieder bei Don't Mess with the Zohan und Grown Ups, die er auch gemacht hat. Und ja, das Buch hat außer, also das Drehbuch hat außerdem geschrieben, einer, also unter anderem Adam Sandler selbst und einer, der an Mr. Deeds beteiligt war, was auch ein ganz katastrophal schrecklich schlechter Film vom Adam Sandler war. Und ja, insgesamt bin ich da deshalb sehr skeptisch. Kommt dann am 11. Februar 2011 in den Staaten und 24. Februar in Deutschland. Mal gucken. Ja, aber wie gesagt, gibt genug von der Machart. Der nächste ist Hall Pass, ja, wenn wir schon so bei Filmen über Männer mit einem fragwürdigen Frauenbild sind. Hier spielen jetzt Owen Wilson und, ach,
und ein anderer.
Vorbereitung heute. Aber den kennt man schon auch, aber den kennt vor allem ich, weil der bei Saturday Night Live auch immer mit am Start ist. Und es nennt sich Jason Sudeikis, das Unbekannte. Ja, die zwei spielen also die Hauptrolle und sind so schwere Nöte, allerdings in Beziehung. Mhm. Und so die Pointe des Films insgesamt ist, dass ja die Männer, die in der Beziehung sind und immer so einen auf Draufmacher machen, die sind der Meinung, wenn sie nicht in einer Beziehung wären, dann würden sie alle diese ganzen, ich sage jetzt mal geilen Schlampen, um so der ihr Weltbild wiederzugeben, sofort bekommen können. Und um quasi diese Ansichtsweise zu widerlegen, entscheiden sich ihre beiden Frauen, dass sie ihnen einen Hall Pass geben, so der Titel des Films. Also, dass sie eine Woche lang machen dürfen, was sie wollen, und es hat keinerlei Konsequenzen. Damit sie eben in dieser einen Woche versuchen, irgendwelche Frauen rumzukriegen und das überhaupt nicht klappt, was so dann der teuflische Plan ist. Und naja, ich weiß ja nicht. Ich bin schon wieder sehr skeptisch. Sebastian?
Gleichfalls. Ich weiß nicht, es war halt irgendwie nicht lustig und nee, es sahen auch alle ziemlich scheiße aus.
Ja, die waren halt, die zwei seltsam. Waren auf Trottel gemacht, ne? Ja, es stimmt schon. War komisch.
Tierisch witzig. Nein, hat auch alles nicht so geklappt. Also reiht sich ganz gut ein in die Reihe und ja, nicht allzu vielversprechend.
Ich habe dann interessanterweise die ein, zwei Szenen, die ich ganz witzig fand, ist zum einen dieser Witz mit dem Chloroform, ja, wo er so mit Taschentuch in Richtung Kamera beziehungsweise eben Frau und man sieht es aus ihrer Perspektive geht und sagt, hey, riecht diese Wette nach Chloroform? der ist halt geklaut, der Witz anscheinend, und zwar von Patton Oswalt, also auch Spence. Aus King of Queens wieder, ja genau. Der ist ja auch Stand-Up-Comedian und das, also er wird natürlich nicht der Erste sein, der diesen Witz je gemacht hat oder so, aber den hat er einfach seit Jahren in seinem festen Programm drin. Und dann am Schluss ist doch die Szene, wo irgendwie so ein alter Typ ihnen beibringt, dass sich Frauen immer mit hässlicheren Frauen umgeben, damit sie schöner aussehen. Wo dann so die Hände vor die hässlichen Frauen neben der einen hält und sie dann auf einmal noch hässlicher wird, die in der Mitte steht. Und das ist halt voll aus How I Met Your Mother geklaut. Da gibt's so eine ganze Folge, die sich mit dieser Thematik befasst. Alles sehr fragwürdig leider, was mit diesem Film zusammenhängt. Weil eigentlich gerade Owen Wilson habe ich wirklich gern auch. Der hat schon ein paar tolle Filme gemacht, ja. Finde ich. Naja, gut. Und auch da ist es dann im Februar soweit, 25. Februar in den Staaten und zwei Wochen später in Deutschland. So, jetzt gehen langsam die annehmbaren Filme los, würde ich sagen. Und zwar der erste, Friends with Benefits. Ja, ihr. Ja. Oder sagen wir, es sind die Schmuddeligeren.
Ja.
Friends with Benefits, der erste davon. Hauptrollen Justin Timberlake und Mila Kunis. Und da bin ich halt dann eigentlich schon, ja, da ist dann schon vorbei. Also da bin ich positiv gestimmt. Also das möchte ich prinzipiell einfach schon mal sehen, einen Film, wo die beide spielen. Außerdem ist dieser Film R-rated, also die brauchen sich kein Blatt vor den Mund nehmen und vielleicht könnten sie auch mal ein bisschen Haut zeigen. Näher. Außerdem spielt Woody Harrelson mit, der auch wieder irgend so eine eher abgefahrene Rolle wohl kriegt, was ich immer ganz lustig fand in letzter Zeit. Der war ja auch Dings 2012 eins der Highlights für mich, muss ich sagen. Naja, genau. Und ihr seid schon wieder nicht begeistert. Henning, du findest das auch nicht toll, oder wie?
Ich fand's irgendwie alles sehr seltsam. Also die ganze Geschichte und das ganze Zusammenspiel und irgendwie ja, sehr, sehr seltsam.
Ja, also Geschichte gibt der Titel im Prinzip wieder, ne? Mila Kunis und Justin Timberlake stellen fest, ja, Sex ist schon toll und Beziehung ist eigentlich doof und lass ficken, weil... Genau.
Ja, dann hat er da halt irgendwie, erzählt er seinen Freunden so, ja, er hat halt sie und ist wie so ein Kumpel, und aber sie schlafen trotzdem permanent miteinander und ist total cool. Und das wird halt immer wieder so im Abstand von ein paar Sekunden immer wieder erzählt, die Geschichte. Also es wiederholt sich und wiederholt. Ja. Gott, bin ich enttäuscht.
Naja. Sebastian, kommst mir auch nicht zu Hilfe.
Nee, nicht wirklich. Ich fand's halt, ja, weiß nicht, es war eben so plakativ teilweise. Mhm. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird total unspannend, der Film. Also,
ja, also ist ja egal, es sind Justin Timberlake und Mila Kunis und es ist R-rated und es geht um Sex. Mann.
Muss ist toll sein. Ja. Naja.
Gut, ja, ich weiß nicht. Ich gucke schon auch ab und zu mal ganz gerne einen plakativen Film, wenn der ansonsten stimmt. Aber ja, mal gucken. Ich sage ja nicht, dass der richtig toll wird. Gerade letztens auch irgendwie mal eine richtige Gurke mit Mila Kunis gesehen, so ist es nicht. Aber egal. Der braucht sowieso noch ein bisschen länger. 22. Juli in den Staaten und 8. September in Deutschland. Nächstes Jahr, 8. September. Okay. Dann haben wir denselben Film nochmal. Diesmal mit dem Titel No Strings Attached. Und andere Hauptdarsteller, nämlich Natalie Portman und Ashton Kutcher. Auch das eigentlich eine Kombination, wo ich direkt sage, her damit. Und interessanterweise haben wir jetzt von den beiden Filmen, du und ich, Sebastian, unterschiedliche Eindrücke gehabt, ne?
Ja.
Ich fand jetzt den oberen irgendwie ein bisschen ernstnehmbarer, und du sagst das zu diesem?
Ja, ich fand den irgendwie etwas niveauvoller und nicht ganz so auf dieser Sexschiene nur.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie der Eindruck entstanden ist, aber ist ja auch nicht so wichtig. Und Henning, den findest du jetzt?
Auch doof. Oh Mann, ey. Nee, also ich kann mich da weder für den einen noch für den anderen irgendwie groß begeistern. Also obwohl ich eigentlich auch alle Darsteller oder alle Hauptdarsteller da durchaus gut finde, so. Aber nee.
Ja, es ist jetzt alles irgendwie, was bisher da war, nichts, was mich sofort ins Kino locken würde oder so, keine Frage. Aber sagen wir mal, die letzten zwei, die haben schon sehr hohes Potenzial für, ja gut, sonst nichts, dann her damit und kann man mal gucken. Mhm. Naja.
Ja.
Nee, aber viel mehr braucht man auch nicht mehr dazu sagen, weil, wie Sebastian völlig richtig ja hier reingeschrieben hat, diese Woche ist anscheinend Hollywood Unterdurchschnitts-Mainstream-Flut. Genau das habe ich mir auch gedacht. Was ist denn los hier? Alle auf einmal. Schon ein bisschen seltsam. Und No Strings Attached kommt dann 21. Januar in den Staaten, hierzulande, weiß ich gar nicht, gab es noch keinen Termin. So, und man glaubt es kaum, zwei Stück haben wir noch, allerdings endlich andere.
Ja. Ja.
Der erste davon, Gulliver's Travels, zu dem hatten wir auch, meine ich, schon mal den Trailer hier. Den
ersten. Teaser, oder?
Teaser Trailer? Oder so, genau.
Ja,
so, also weiß nicht. Jedenfalls, jetzt gibt es einen schönen neuen Trailer, länger, und ich fand den auch durchaus besser als den ersten Trailer, hat mir besser gefallen.
Ich fand den ersten auch schon gut.
Ja, nee, der war nicht schlecht, aber der hat mir jetzt richtig Laune auf den Film gemacht, muss ich sagen. Da ist auch viel, sage ich mal, zu sehen gewesen von Jason Segel, also Marshall aus How I Met Your Mother, der da eben auch mitspielt. Und Jack Black spielt eben Gulliver. Sie haben diese Geschichte in die Moderne transportiert. Was ist der Schriftsteller, Autor,
Redakteur, ja, irgendwas? Sowas.
Und muss halt irgendwo eine Story und kommt dann in den Sturm und ja, dann ist halt soweit. Also sehr simpel vermutlich, wird keine 10 Minuten brauchen der Anfang, schätze ich mal.
Nee.
Und dann geht's los und das sieht schon alles ganz nett aus, oder?
Ja.
So, ja. Was mich wundert, ich teste mal jetzt euer Allgemeinwissen, ich habe ja keins. Gullivers Reisen, ich bin aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht aus welchem, immer davon ausgegangen, dass das sowohl beinhaltet, dass er mal der Riese ist, als auch, dass er mal der Zwerg ist. Wisst ihr das?
Ja. Zwerg? Nö.
Weiß ich nicht. Ich dachte immer, er ist einmal der Große und dann ist aber auch mal der ganz Kleine. Ich dachte, das ist so zweigeteilt und gehört beides zu dieser Geschichte, aber ich weiß es nicht.
Ja, Sebastian, sag doch mal.
Keine Ahnung.
Also, es könnte sein, dass es irgendwie in den lustigen Taschenbüchern verwursten sie ja ständig solche Geschichten. Ne? Ja. Und könnte sein, dass ich das irgendwie daher habe. Und vielleicht haben sie das dann da dazu gedichtet oder so. Wer klüger ist als ich, ab in die Kommentare. Aber Trailer sieht sehr nett aus, oder?
Ja.
Sebastian?
Ja,
ja? Das gefällt mir auch. Ne? ja, lustig, so, so mit Riesentischfußball und sowas. Oder das gigantische iPhone, das war auch wenn die kleinen Manschkal vor seinem iPhone stehen und draufpatschen. Nee, sehr angenehm. Ja, und ja. Jack Black geht sowieso immer irgendwie.
Ja, nee, also alles sehr, sehr nett.
Okay. Ja. 22. Dezember schon in den Staaten. Und wir müssen noch bis zum 10. Januar warten. Aber ist ja auch nicht mehr so lang hin. Gut, kommen
wir zum
letzten Trailer. Was?
Februar. Was?
Ich verstehe dich nicht,
Junge. Februar.
Februar?
Ja.
Februar, habe ich Januar gesagt?
Ja.
Furchtbar.
Bin ich Entschuldigung, ich wollte nur kurz korrigieren.
Nee, sehr, sehr, sehr richtig von dir. Kriegst ein Fleißsternchen nachher. Gut, jetzt aber. Letzter Trailer. Schon viel zu viel Trailer gequatscht hier. Sucker Punch. Ja. Hat einen neuen Trailer rausgehauen, haben wir auch schon einmal hier gehabt und letztens auch irgendwie, ich glaube aufgrund von Kommentaren oder so, noch zwei Sätze zugewechselt. Jedenfalls neuer Trailer, wie üblich geht der ziemlich auf die Fresse, ist ja von Zack Snyder, dem von 300 und von Watchmen, bla 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 bla, weiß ja mittlerweile jeder. Und ich finde den optisch äußerst ansprechend. Ich bin skeptisch, was die Story angeht. Ich sage Ihnen nur so viel, wenn die Story so viel hergibt, wie das bei Watchmen der Fall war, dann wird das ein ziemlich geiler Film. Ansonsten guckt er halt immer noch ziemlich toll aus. Und es ist ja schon so, dass bei Watchmen die Story einen großen Teil gut gemacht hat. Also das fand ich dann doch so interessant, dass ich mich ja da wirklich... Ich habe mir ja den Comic besorgt und das noch gelesen, weil ich es eigentlich schon echt spannend fand, das alles. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da dahinter steckt bei Sucker Punch, aber erstmal bin ich da ganz zuversichtlich, nachdem Watchmen mich sehr positiv überrascht hatte. Henning?
Ja, ich fand das jetzt nicht so hübsch und fand es auch irgendwie von der Handlung nicht so toll und habe den Trailer dann auch irgendwann abgebrochen. Das Fenster aus Versehen geschlossen und ist dann nicht wieder geöffnet.
Natürlich.
ja, nee, weiß ich nicht. Ich habe ja auch Watchmen immer noch nicht zu Ende geguckt.
Also stimmt, du hast den mal angefangen, ne?
Ich habe den irgendwann mal angefangen und aus irgendwelchen Gründen habe ich pausiert und dann nie wieder begonnen. Aber ja, also Watchmen habe ich schon so viel Positives gehört, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber 300 fand ich jetzt auch nicht toll, also von daher, weiß ich nicht. Also ich finde halt auch diese überzogene Optik, so ein, zwei Mal kann man das irgendwie sehen, aber so langsam, ja, wird's dann auch irgendwie öde. Also find's nicht so spektakulär.
Na gut.
Ja.
Sebastian?
Ja, ich fand, er sah schon hübsch aus, aber ich befürchte, dass der lang nicht so viel Story enthält wie Watchmen. Zum Beispiel, in der zweiten Hälfte, da war dann irgendwie, keine Ahnung, da war gezeigt, wie die dann in ihre Fantasie oder was das ist, sich entflüchtet und da sind dann Drachen und ganz viele Kämpfer und bla und ganz viel Krachbumm. Ja, das kommt mir irgendwie alles so unglaublich viel Zeug vor und da das so viel ist, glaube ich irgendwie, dass es halt einfach so ein Haut-drauf-Ding ist.
Ja, mal gucken.
Ja.
300 war ja auch weniger Story, aber ja. Also ich fand den anschaubar schon auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam. Egal. Sucker Punch braucht noch bis zum 25. März 2011 in den Staaten und 31.2011 dann hier in Deutschland. Ja, und damit sind wir mit den Trailern durch. Und wir kommen zu den News, beziehungsweise der Klatsch- und Tratsch-Rubrik. Tja, und wie das sich so gehört für eine ordentliche Folge Watch This, wäre schlimm, wenn wir eine Jubiläumsfolge machen würden ohne diese Thematik. Es geht mal wieder um die Content-Industrie, die Hollywood-Studios und so weiter. Die haben eine lustige Veranstaltung gehabt, nämlich die BlueCon. Finde ich schon mal vom Namen her irgendwie ganz cool. Könnte ja auch so eine Avatar-Fan-Convention sein eigentlich. Jedenfalls haben sich da so hochrangige Vertreter aus der Industrie versammelt und haben über die Zukunft des Filmgeschäfts gesprochen und ganz, ganz viele schlaue Sachen haben sie da verkündet. Zum Beispiel, dass sie jetzt endlich rausgefunden haben, sie sind ja überhaupt nicht verpflichtet, dass sie den Kunden das geben, was sie gerne hätten und schon gar nicht dann, wenn sie es gerne hätten. Und ich denke, mit dieser Einstellung wird es auch endlich wieder klappen, dass man die Filmindustrie, naja, es ist so grausam. Und in den USA ist ja Netflix brutal erfolgreich. Wir kommen ja immer noch nicht in den Genuss. Und es gibt auch Redbox, die so ähnlich, also die mehr DVD quasi. Netflix verleiht ja auch DVDs, oder das war ja ursprünglich auch deren Geschäft.
Also
das, was Internet geht, ist ja eher neuer.
Ja, Henning. Kann man vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Also ich weiß selber nicht so ganz, was Netflix alles kann, aber Netflix ist für mich irgendwie so Film-Flatrate, grob gesagt, oder? Sowas ja, in der Art?
Also die machen das, was, wie heißt jetzt, lovefilm.de
ja.
in Deutschland macht, was Amazon da irgendwie wieder abgestoßen hat. Also die verschicken dir auch DVDs und soweit ich weiß, auch mit diesem Modell eben für so und so viel kriegst du dann zwei pro Monat oder zwei.
Aber du hast doch irgendwie so Apple TV hat doch irgendwie Netflix-Zeug genau. drin und dann kannst du dir halt...
Noch, dann haben sie eben noch so Internetkram, genau. Das nennt sich dann Netflix Instant vor allem. Da kannst du halt wirklich auch Filme, sobald sie dann auf Blu-ray und so draußen sind, dir streamen. Und die versuchen da alles Mögliche an Gerätschaften sich auch zu erschließen. Sind da auch ganz kreativ, haben zum Beispiel für die PlayStation 3, wo sowas offiziell quasi nicht vorgesehen ist, haben sie halt dann einfach ein Spiel gebaut, ja, also sie haben es auf Disk ausgeliefert, ihre Application.
Ja.
Und dann konntest du so drauf zugreifen. Und ja, Xbox haben sie, glaube ich, mittlerweile Integration, Apple TV jetzt eben auch, aber auch einfach am Rechner kannst du das gucken und. Und da hast du dann eben auch so eine Warteschlange und alles Mögliche. Jedenfalls, die sind sehr, sehr erfolgreich und ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Ist auch generell ganz interessant, mal über Netflix, wer da ein bisschen was lesen möchte, gibt's ganz nette Geschichten darüber, wieso die so erfolgreich sind und wieso die so gute Mitarbeiter auch haben und zufriedene Mitarbeiter. Ich weiß jetzt die Details nicht mehr genau, aber ich glaube, beim Netflix-Mitarbeiter unterliegen keinerlei Kontrolle oder irgendwie so in die Richtung. Die müssen nichts einstempeln, gar nichts. Die müssen sich nicht krank melden, die müssen sich keinen Urlaub nehmen. Die machen einfach. Sie müssen halt ihr Soll erfüllen, also ihre Aufgaben erledigen. Hm. Und solange das passiert, ist der Rest völlig egal. So in die Richtung ging das. Muss ich nochmal gucken, ob ich den Artikel wiederfinde. Also prinzipiell sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und eigentlich einer so der positiven Lichtblicke an diesem dunklen, die bösen Piraten sind um allen schuld und die bösen Filmstudios sind um allen schuld von der anderen Seite und. Ja, und jetzt haben allerdings eben die Studios rausgefunden, dass Netflix eigentlich ja die Bösen sind. Und da gab es auch schon immer wieder eben, es ist ja oft so die Diskussion, wie bald nach entweder Kinostart oder nach DVD-Veröffentlichung soll man dann das Zeug im Internet freigeben. Weil man macht sich damit ja die Verkäufe kaputt, ne? Ist ja klar. Jemand, der sich jetzt dabei Netflix das ausleihen kann und seinen Arsch nicht hochschwingen muss und noch weniger dafür zahlt, der kauft natürlich keine Blu-ray mehr. Und deshalb sagen sie jetzt, wir sind jetzt ganz clever und wir warten da jetzt jedes Mal 28 Tage länger, nachdem sie dann auf DVD und so draußen waren, dann kommen sie in so Internetangebote auch rein. Was total super ist natürlich für den Kunden. Also...
Ja, aber ich halt immer, verstehe eben auch nicht, also die Leute, die sich das auf jeden Fall irgendwie leihen wollen oder die halt so eine Flatrate haben, die werden sich dann wahrscheinlich sowieso nicht die DVD kaufen, beziehungsweise halt dann irgendwelche anderen Filme gucken über Netflix.
Ja, also Netflix Filme gucken oder eben dann einfach woanders runterladen. Man kann ja auch runterladen, ohne zu zahlen.
Aber Netflix, Netflix wird doch auch sicherlich irgendwie dann gewisse Summen an die Filmstudios abdrücken.
Ja,
es ist ja auch nicht natürlich. So, dass sie die Filme einfach so verteilen. Also es wurde doch sicherlich auch vorher im Vorfeld irgendwie alles abgesprochen und
ja,
eben
das,
auch.
Ja, aber da ist es jetzt eben so, dass diese Deals, die da eben gemacht wurden, bald auslaufen und neu verhandelt
werden. Ach so,
und dann. Und da sagen sie eben schon mal, ja, also das ist uns übrigens ein bisschen so kurzes Zeitfenster. Da müssen wir mal nochmal gucken, wenn diese Deals auslaufen.
Ach so, ja, nee, weil ja.
Als andere Alternative haben sie sich eben noch ausgedacht, nachdem ja wirklich ganz klar ist, und jetzt zitiere ich wieder, dass das Netflix-System unsere Verkaufszahlen kannibalisiert, bla bla bla, haben sie sich als Alternative ausgedacht, entweder zahlen sie uns mehr oder wir können natürlich auch einfach die Qualität runterschrauben von dem, was sie von uns für das Geld kriegen. Was natürlich auch super clever ist, wenn du das Bestehende, den Status Quo verschlechterst, damit machst du die Kunden einfach immer nur unzufrieden. Da bist du nur der Verlierer. Wie kann man nur so doof sein? Also dann hast du endlich so einen Anbieter wie Netflix, der genau das macht, was viele, viele, behaupte ich jetzt mal, Kunden wollen. Endlich unkompliziert, einfach, günstig, Filme,
Internet. Ja, weißt du, was sowas hohe kostet?
Qualität. Das ist wirklich günstig, das ist so ein Zehner im Monat, glaube ich. Also das.
Und dann hast du ein paar Filme da drin oder so eine richtige Flatrate oder ist das...
Nee, du kannst nicht unbegrenzt, aber halt einige Filme im Monat oder so.
Ja.
Aber es ist jetzt ein bisschen auch Halbwissen, also nicht zu sehr drauf verlassen, aber findet man leicht auf der Webseite raus. Es ist auf jeden Fall so, dass sich das auch dann schon lohnen kann, wenn du Europäer bist und dir noch ein VPN dazu holen musst, damit du es benutzen kannst. Also selbst dann kannst du da eigentlich noch ein ganz, ganz gutes Angebot rausholen damit und das spricht eigentlich schon Bände.
Ja, ja, klar.
Genau. Oh. Naja, gut. Also ich wollte nur eben die BlueCon. Ich finde es toll. Dann kommen wir zu wirklich tollen Neuigkeiten und zwar Conan O'Brien ist zurück. Endlich, es ist jetzt soweit. Die erste Show ist gelaufen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und letzte Woche hat er dann schon um noch mehr Medienhype irgendwie zu erzeugen oder naja Medien-Internet-Hype zu erzeugen, auf YouTube die, naja, die allererste neue Show quasi veröffentlicht, Show Zero. Eine 5 Minuten lange Show. Mittlerweile ist mir auch klar, warum es Show Zero heißt, weil Sponsor Coke Zero ist. Und 5 Minuten langer Clip auf YouTube im Konferenzzimmer irgendwie bei sich im Studio jetzt abgehalten. Brutal lustig fand ich zumindest. Unbedingt anschauen. Habt ihr es beide geguckt oder Sebastian, du hast vorhin noch geguckt?
Ja, ne? Ich hab's auch geguckt.
Habt's beide geguckt, wie fandet ihr es?
Ja.
Ja.
Schon nett. Ich fand das Intro cool, wo sie das mit diesen ausgeschnittenen Buchstaben und unter der Cola-Dose und sowas da. Das war sehr sympathisch gemacht und der Auftritt von, ich weiß nicht, wie er heißt.
Jim Parsons.
Genau, Sheldon.
Fantastisch, ne?
So, hallo. Tschüss.
Hallo, ja. The Big Bang Theory, airs on Thursday. Das ist super, wie es sich hinsetzen wieder geht. Nee, fand ich auch sehr lustig. Und Sebastian, wie fandst du's?
Also, so wirklich lustig fand ich's eigentlich gar nicht.
Ja, okay.
Aber war irgendwie ganz nett so. Also, weil das halt so gestaucht war und so weil im Internet muss alles schnell gehen, darum machen wir jetzt ganz schnell. Und als diese Band reinkam, die dann ersten das Akkord von ihrem Lied gespielt hat.
If you want the whole thing, buy the album. Nee, aber ich kann auch wunderbar nachvollziehen, wenn man damit jetzt nicht unbedingt was anfangen kann. Gar kein Problem. Ich fand's großartig und also was der Conan da jetzt in dieser Zeit geleistet hat im Internet, ein Gag-Feuerwerk sondergleichen auf YouTube abgefeiert auch, ist schon klasse. Ich habe die erste Show auch schon mir angeguckt, bin heute extra früher aufgestanden, weil ich wusste, dass ich abends keine Zeit mehr habe, bevor wir aufnehmen. Hab's mir gleich noch angeguckt. Ich find's sehr, sehr toll. Die war auch ein voller Erfolg, hatte über 4 Millionen Zuschauer, besser als alle anderen Late-Night-Shows. Also ist auf einem guten Weg. Er hat dann, also falls ihr euch erinnert, das ursprüngliche Problem, wieso er dann bei NBC rausgegangen ist, war ja, dass sie die Show auf 12 Uhr nachts verlegen wollten. Ja. Und dann meinte er eben, ja, da hatte er keine Lust drauf. Deshalb hat er jetzt diese Show hier bei TBS um 11 Uhr. Und dann ist er heute Morgen aufgestanden und dann ist ihm klar geworden, Moment mal, heute ist ja die Daylight Savings Time in den Staaten ausgegangen. Es ist eigentlich jetzt 12 Uhr. Naja. Und dann hat er noch gemeint, hatten wir auch letztens diesen Namensfindungsclip angesprochen. Jetzt wurde er auch oft gefragt, wieso er die Show Conan genannt hat. Naja, er will sich schwerer ersetzbar machen nach den Erfahrungen in der letzten Zeit. Also er genießt
es. Ist schon clever, ja, ja.
Es ist sehr clever. Nee, also ich finde es halt toll, er hat einfach jetzt irgendwie einen heiden Spaß da und das macht schon Vergnügen, dazu zu gucken. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es langfristig ertrage. Ich war ja davor auch kein regelmäßiger Gucker, sondern nur so ausschnittsweise. Mal schauen. Aber momentan ist es noch durchaus unterhaltsam. Gut. So viel zu Conan O'Brien. Ein kleines Sätzchen eigentlich auch nur noch in den News, bevor wir schon weitermachen. Und zwar ist ja jetzt vor, ist jetzt gar nicht, läuft noch nicht so lang, 2 oder 3 Folgen höchstens, glaube ich, in den Staaten The Walking Dead, eine Serie mit Zombies, die quasi im gefühlt kompletten Netz abgefeiert wie sonst was, weil scheinbar alle außer uns Zombies toll finden. deshalb habe ich mich jetzt auch fast genötigt gefühlt, dass wir irgendwie mal kurz dazu auch was sagen. Wir sind halt keine Zombies-Fans. Ich habe deshalb auch noch nichts geguckt. Aber ja, ich lese eigentlich jede Woche aufs Neue. Oh, fantastisch, bricht Rekorde, ist so toll, ist so gut, muss man gucken. Und ja, bricht, wie gesagt, Rekorde, sehr erfolgreich, was die Einschaltquoten und so angeht. Auch von Kritikern gefeiert. Und Staffel 2 ist mittlerweile auch schon bestellt, wieder 13 Folgen. Also, wer Zombies mag, ich denke nicht, dass es jemand gibt, der uns zuhört und Zombies mag, uns noch nicht weiß. Trotzdem, wir wissen es auch wenn wir nicht drüber sprechen, weil wir Zombies nicht mögen. Ne? So, Und dann sind wir durch. Und ich freue mich sehr, dass in unserer schönen Folge Nummer 50 der schöne Film Scott Pilgrim untergebracht werden kann, weil Sebastian und ich haben uns den schon angeguckt, nicht wahr?
Ja.
Und Henning guckt den sich auch noch an.
Ja, bald.
Ach ja, na gut. Ich weiß nicht, Sebastian, willst du irgendwie kurz die Story, müssen wir da noch was zu sagen überhaupt? Wir hatten ja schon ein paar Mal gesprochen, ne?
Ja, wir können ja ganz kurz, also zwei Sätze ist ja auch nicht so schwierig. Also ein Kerl, der irgendwie alle paar Wochen oder so eine neue Freundin hat, sieht eben eine ganz tolle Frau, von der er vorher auch schon geträumt hat, und die ist irgendwie neu in der Stadt, und dieses Mädel will er dann irgendwie halt erobern, und das klappt dann so vorerst auch, aber er muss dann rausfinden, dass sie 7 teuflische Ex-Freunde hat, und um mit ihr zusammen sein zu können, muss er diese 7 teuflischen Ex-Freunde besiegen.
Ja, du, das geht im Deutschen gar nicht so leicht, ne?
Ja.
Das sind 7 Exe, ja. Gar keine Ex-Freunde, aber na gut. Ja, das ist im Prinzip alles, ne? Mehr gibt es eigentlich nicht.
Das war's eigentlich.
Das ist auch schon so irgendwie was den Film besonders macht, also nicht zwingend positiv jetzt, aber es ist halt mal was anderes. Da gibt es keine tiefgründige Backstory, du erfährst nicht, warum sie 7 teuflische Ex-Freunde hat, es wird kein Wort dazu verloren, warum die Augen von dem einen glühen, wenn es dazu kommt, spontan, dann kann auf einmal der Hauptcharakter prügeln, Karate, fliegen, was auch immer, was halt gerade nötig ist, und es ist einfach so.
Ja.
Und der Film konfrontiert dich damit knallhart, sehr schnell, du kommst auch gar nicht viel zum Nachdenken, und es hat mich nicht gestört, muss ich sagen.
Mich auch nicht.
Sehr gut. Also vielleicht noch kurz ein paar allgemeine Infos. Regie hat Edgar Wright geführt. Wie war das? Hot Fuzz hat er gemacht? Ja. Und noch irgendwas?
Hot Fuzz und Shaun of the Dead auch.
Ja, okay, genau. Basiert natürlich, wie sollte es nicht anders sein, auf einem Comic, Comicbuchserie Scott Pilgrim von Brian Lee O'Malley. Die Comics sind seit 2004, gibt's die, und schon seit damals hatte man eben geplant, da einen Film zu machen. Ganz lustig auch, der O'Malley hatte irgendwie anfangs wohl Angst, dass, wenn man da einen Film draus macht, das kann eigentlich nur in die Hose gehen, also hat er so die Aussage grob gemacht, er hat eigentlich kein Interesse dran, und da aber ein armer Künstler war, ja, gebt mir einfach das Geld, dann könnt ihr von mir aus einen Film machen. Und das wird so oder so nichts, dann nehme ich halt das Geld mit. Auch ganz nett. Hauptrolle Michael Cera, eben als Scott Pilgrim. Die weibliche Hauptrolle, Mary Elizabeth Winstead heißt die Schauspielerin, kannte ich jetzt kaum. Hat nicht viel gemacht. Aber lustige Randnotiz, sie hat 2007 in Stirb langsam 4 mitgespielt, nämlich die Lucy. Und sie hat lustigerweise, das finde ich jetzt wirklich ganz putzig eigentlich, diese Tochter von eben John McClane hat sie auch damals als quasi ihr Filmdebüt gemacht, als 4-Jährige im ersten. War sie das auch schon. Das ist doch irgendwie cool, ne? Genau. Sonst gibt's kaum eigentlich was zu den Darstellern jetzt zu sagen, finde ich. Wir hatten schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass Chris Evans der zukünftige Captain America wird. Das war ihr skatender Ex-Freund, beziehungsweise dann ja schauspielender Ex-Freund. Und den Arch-Enemy, den Oberbösewicht, verkörpert Jason Schwartzman, der in dem großartigen Born to Death ja auch zurzeit zu sehen ist. Also ist schon eine ganz nette Besetzung. Ich bin ja doch auch, ich gucke mir gerne Michael Cera-Filme an. Wobei ich sagen muss, jetzt habe ich ja kürzlich Social Network gesehen und Jesse Eisenberg und Michael Cera sind sich schon ziemlich ähnlich. So echt? Vom Aussehen doch schon, auch von der Art oft. Aha. Aber Jesse Eisenberg ist schon ein besserer Schauspieler, muss ich sagen. Also mir ist es so aufgefallen irgendwie, dass Michael Cera schon arg eingeschränkt ist. Ich mag das, was er macht, aber so viel ist es nicht. Naja. Tja, ansonsten, ich weiß nicht, wir waren ja schon, oder zumindest ich wusste nicht so recht, wie ich es einordnen soll. Und Henning, du findest es ja immer noch ganz furchtbar doof und schlimm, dass da mal Worte
auf dem Tisch stehen. Ja, also es auch.
Was denn noch?
Nein, ich weiß nicht, ich fand es einfach nicht so spannend bis jetzt, was ich davon gelesen, gehört, gesehen habe. Also deshalb drängt es mich da jetzt nicht ins Kino irgendwie den Film zu gucken. Also deshalb
musst du auch nicht. Gibt's jetzt im iTunes.
Ja.
Wegen der klugen Filmindustrie.
Ja, aber ich mag nicht. Also ich gucke mir vielleicht auch noch irgendwann mal an, aber ja,
also dann,
ich bin da nicht so motiviert.
Dann lass mich doch schon mal ein erstes Incentive setzen hier. Ja. Es gibt eine Szene, die ist auf Seinfeld gemünzt. Ich vermute mal, Sebastian, du wirst die gar nicht erkannt haben, ne? Weil du kein Seinfeld kennst, dann erkennt man das auch nicht. Das ist relativ am Anfang und auf einmal ist so eine kurze Szene mit Lachern unterlegt, also du hast es vermutlich schon bemerkt.
Ja.
Und da ist am Anfang auch dieser Soundeffekt, dieser jazzige, dieses, ich keine Ahnung, was das für Instrumente sind, aber kennt man einfach. Ja? So wie bei Seinfeld sind so die Szenenwechsel einfach. Und so völlig aus dem Nichts, ja, es gibt keinen Sinn, es ist einfach so und du sitzt da und denkst so, okay, ja, cool, Seinfeld, hurra. Es ist so wie im restlichen Film halt, das eigentlich oft so ja ist, ja, das ist irgendwie komisch, du weißt nicht so recht, aber es ist irgendwie auch geil.
Ja.
Generell war ganz lustig mit den Soundeffekten, was die da für komische Soundeffekte ständig verwenden. Und sie haben sogar diesen generischen Fehlersound vom Mac haben sie ja auch verwendet. Ja,
sie haben auch den Startton vom Mac verwendet.
Ja, und ich hatte quasi im Hintergrund was laufen an meinem Rechner und habe dann gedacht so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Und habe es nicht gefunden. Ah, verdammt. Bis mir das dann aufgefallen ist, dass das wohl im Film war. Furchtbar. Tja, storymäßig, allein wegen Henning, wollen wir natürlich jetzt irgendwie nicht großartig was verraten.
Voll lieb, danke.
Ja, nett, ne? Es ist halt, wie gesagt, das, was wir dazu gesagt haben, mehr ist es nicht. Ja, das passiert einfach sehr schnell, kommst du da rein. Und was wir schon auch beim Trailer ja gesagt hatten, die Frage wird wohl, ob der Film das Tempo halten kann, das der Trailer macht. Und ich weiß nicht, Sebastian, was sagst du?
Ich würde sagen, er kann es halten.
Ja, würde ich auch sagen. Also geht eigentlich permanent ziemlich ab. Es gibt dann so zwischendurch eben verbindende Sequenzen zu diesen Kämpfen. Die sind dann, das war so das andere Element, was im Trailer schon auch rübergekommen ist, extrem überzeichnete Michael Cera-Filme. So, ja, er ist so der arme Junge irgendwie und er ist ja so lieb und treu doof und spricht immer ganz leise, ne, ich weiß auch nicht, und wie geht's dir? Und das ist halt noch krasser überzeichnet. Fand ich schon ein bisschen komisch, hat jetzt für mich nicht so den, ist das lustig, er nimmt sich total selbst auf die Schippe-Effekt gehabt.
Nee.
Aber es hat mich auch nicht gestört. Also ich fand die absolut okay zum Verbinden der Szenen und ganz nett auch so diese Love-Story, die ja auch da dran hängt. Und prinzipiell, der Film geht einfach von vorne bis hinten richtig ab. Also es sind halt eben immer diese Kämpfe, fantastisch inszeniert. Also da kann man echt nichts sagen. Effekte sind grandios. Henning, du kannst eh nicht mitreden, perfekt, weil jetzt möchte ich Sebastians Meinung zum Soundtrack und von der musikalischen Untermalung.
Was soll das denn heißen? Ich bin auch immer sehr interessiert.
Du merkst ja das gar nicht.
Ich fand's super toll, den Soundtrack. Echt. Und eigentlich komplett durchgehend echt genial.
Ja, ich habe ihn mir dann auch, ich habe den ja, als der Film in den Staaten schon lief, mir schon damals auch gleich angehört.
Aha.
Damals konnte ich noch nicht so wirklich was damit anfangen, muss ich sagen.
Okay.
Weil Aber also im Film fand ich es großartig. Ich habe mir gedacht, verdammt, ich möchte den im Kino sehen. Scheiße, ja, weil, boah, geht das ab, ey. Und so für sich genommen war es ein bisschen komisch manchmal. Aber wenn du dann die Bilder dazu auch vor Augen hast, ist ganz toll. Scott Pilgrim spielt ja auch in einer Band, also jetzt im Film. Und allein der Name ist schon ein Grund, diesen Film gern zu haben. Die Gruppe nennt sich Sex Bob Omb. Mal gucken, Henning. Kannst du dir erklären, oder sag mir doch einfach mal, was ist denn ein Bob-Omb? Weißt du das?
Sollte ich? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, naja, könnte man schon. Hast du mal Super Mario Brothers gespielt?
Ja.
Ja, kennst du die kleinen Kanonenkugeln, wo du so drauf hüpfen kannst und dann explodieren sie nicht mehr und so?
Oder sind das nicht große Kanonen?
Ja, im neuen, klar, da gab es dann auch so ganz große, ja.
Ach so, aber die wo du, ja.
Also
ja,
ich meine allerdings nicht die Kanonen, na, das ist ja schwierig, nee, das sind eigentlich so Bömpchen, ne? Kanonenkugeln gibt's ja auch, das war jetzt eine...
Diese großen, die so ein Gesicht haben.
Nee, was du meinst, also die du meinst, gibt's auch in klein, aber ich meine nicht diese Art von Gegner. Das sind wirklich so kleine herumlaufende Bömmchen mit einer Zündschnur.
Ach so, die, ja, klar.
Die kennst du auch, gut. Genau, und die heißen Bob-Omps. Dieser Typ ist ein Bob-Omp und sie nennen sich also Sex-Bob-Omp. Das ist schon so super. Und auch die Sprüche, mit denen sie sich ansagen, irgendwie, we are Sex-Bob-Omp and we are here to make you think about death and be sad and stuff. Das ist einfach herrlich. Sonst, ich weiß nicht, ich habe natürlich wie immer ein bisschen Trivia außer dem hier vorbereitet. Ist dir aufgefallen, Sebastian? Anna Kendrick ist ja auch in dem Film, die in, na, wie hieß er, Up in the Air so geglänzt hatte. Und spielt die Schwester von ihm.
Ah, Scott ist im Film 18.
Ja. Und sie soll halt die jüngere Schwester spielen.
Oh, echt?
Und also Scott ist im Film 22 und sie soll im Film 18 sein, aber eigentlich ist sie in echt 3 Jahre älter. Das fand ich jetzt, ist mir jetzt gar nicht großartig aufgefallen, dass das irgendwie altersmäßig keinen Sinn macht oder so. Was ich interessant fand, weil bei der wäre mir das noch viel weniger aufgefallen, ganz im Gegenteil, die hätte ich ja eher noch jünger eingeschätzt, während der längsten Zeit des Films dann Ex-Freundin, ja, dieses junge Mädel, mit der er dann Schluss macht,
ja,
die ist auch 3 Jahre älter als Michael Cera im echten Leben. Krass, ne? Das merkst du dir überhaupt nicht an, nee, oder? Das fand ich dann ganz interessant auch. Und Henning, für dich habe ich auch ein Trivia dabei.
Na?
Aha. Und zwar, einer von diesen bösen, und das ist auch genau der Teil, wo es mit der deutschen Übersetzung Probleme macht, also die Ex-Freundin, ja, ist unter diesen 7 eben auch dabei, die war ein bisschen experimentierfreudig, da ist eine Flamme, die hat Michael Ceras Freundin in Arrested Development gespielt. Die kennst du sogar schon.
Ha. Ja, aber das fand ich auch nicht lustig.
Ich habe mich gefragt, ob ich das überhaupt erzählen soll.
Ich stelle aber auch fest, dass ich irgendwie diese Folge von wenig begeistert bin. Also
ja. Alles aber, Henning eben. Du.
Entschuldigung.
Nein, ich werde deinen internen Spitznamen nicht der öffentlich preisgeben. Okay, lass mich noch schnell meine 3 Punkte hier runterreiten. Nein, es sind mehr als 3, egal. Chris Evans, der Captain America-Typ, in dessen Kampf treten auch quasi, weil er im Film einen Skater darstellt, der zum Schauspieler avanciert ist. Und der hat natürlich als Schauspieler dann Stunt-Doubles. Und Doubles, sagt man, wenn man es im Deutschen spricht. Ne?
Ein Double.
Egal. Jedenfalls seine Stuntmänner, die sind die echten von ihm. Der hat wirklich so viele. Also da war kein zusätzlicher Schauspieler dabei. Das sind nämlich eine Menge und die Hälfte guckt dem nicht mal ansatzweise ähnlich. ich fand ja generell... Soundtrack hat man eh schon gesagt, es gibt ja dann diesen fantastischen Kampf gegen diese japanischen Zwillinge, ne?
Ja.
Die Katayanagi Twins. 2 Punkte sind mir irgendwie da im Kopf geblieben. Zum einen, das war so die Szene, die ich am extremsten computerspielmäßig fand. Das zieht sich ja durch den ganzen Film so. Mhm. Wenn er jemand besiegt, dann löst er sich in nichts und animierte Münzen auf, ja. Mhm. Und aber in dem fand ich es irgendwie extrem, weil halt auch diese animierten Viecher ja dann quasi stellvertretend gekämpft haben. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich will ein Computerspiel dazu, aber so ein richtig gutes, da könntest du echt was draus machen. Es gibt ja eins, aber das ist nur so, ja, 8-Bit Straßenprügel-Dings irgendwie. Ah. Und habe ich auch probiert, aber ja, naja, nicht so ganz mein Ding, muss ich zugeben. Und was auch lustig ist, die Darsteller von diesen japanischen Zwillingen, die können kein Wort Englisch. Und sie haben dann beim Dreh quasi mit allerlei Handgesten und was auch immer irgendwie zur Hilfe genommen, um die anzuleiten während dem Dreharbeiten. Auch ganz nett. Ein Satz, Henning, der das nochmal ganz gut zusammenfasst für dich. Edgar Wright, also der Regisseur selbst, hat gesagt, der Film ist aufgebaut wie ein Musical, aber statt dass die Charaktere völlig sinnloserweise und aus dem Nichts heraus anfangen zu tanzen und zu singen, fangen sie halt an zu kämpfen. Das ist wirklich sehr treffend eigentlich. Ja. Und mir gefällt das gut. Ich fand, das hat gut gepasst. Mhm. Du bist nach wie vor nicht begeistert, ne?
Ja.
Dich reißt jetzt auch nicht vom Hocker, wenn ich dir noch erzähle, dass in dem Film dann so Comic-Flashback-Sequenzen vorkommen, die natürlich dem Original-Comic entlehnt sind.
Doch, damit hast du mich.
Endlich. Aber vielleicht ja der letzte Punkt, die Titelmusik ist ja vom Zelda-Spiel auf dem NES übernommen. Und da hat Edgar Wright einen Brief geschrieben an Nintendo und hat gesagt, bitte lasst mich das doch benutzen, das wäre voll cool, weil ich sehe das so als die Hymne unserer Generation an. Und dann durfte er wohl auch... Ja. Eine schöne Geschichte. Und noch 10 Tonnen Trivia mehr, ich hatte nämlich noch gar nicht Zeit, alles aufzusaugen in mich, gibt's dann, wenn Henning ihn endlich geguckt hat und sein eigenes Feedback abliefert.
Ja, ne? Bald.
Ja, sehr bald. Bis dahin könnt ihr euch, wenn ihr mal 85 Minuten Zeit über habt, ein Interview angucken, und zwar Guillermo del Toro hat Edgar Wright interviewt über Scott Pilgrim. Da waren alle auch irgendwie, ich glaube Michael Cera war auch da, um Fragen zu beantworten. Und Guillermo del Toro, der ja den kleinen Hobbit machen sollte, bevor er frustriert hingeschmissen hat, war auch sehr begeistert von dem Film. Ich hatte noch keine 85 Minuten über. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber soll sehr sehenswert sein. So, und...
Eins noch. Und zwar hab ich gelesen gehabt, dass der Film in den USA super unerfolgreich gewesen sein soll.
Das ist richtig, das ist sehr richtig, ja.
Und bei uns weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall war es schon eher ein Flop da drüben.
Der läuft irgendwie in kaum Kinos, selbst in München kriegst du ihn wohl jetzt schon nicht mehr zu sehen, obwohl er ja keine 3 Wochen jetzt im Kino war. Also ist schade drum. Habe ich gelesen in diesem Interview wohl so die Aussage von Del Toro dann gefallen, verdammte Scheiße, die geht ins Kino und erzählt verdammt nochmal jedem von diesem Film und dass sie ihn anschauen müssen. Und wenn sie euch mal wieder fragen, warum Hollywood nur Schrott bringt, wenn ihr in XYZ reingegangen seid, dann sagt ihnen ja, du Arschloch, warst nicht da, als sie mal einen guten Film gemacht haben und so. Also
schon
glühende Verehrer. Vermutlich wird er sehr, sehr spalten. Könnte ich mir schon vorstellen, dass du ihn entweder richtig scheiße findest oder halt doch begeistert.
Vielleicht bin ich ja ganz begeistert. Mal gucken.
Ich würde es dir wirklich wünschen. Also ist ja immer so, ne? Ich finde es ja immer toll, wenn sich Leute mit mir über was freuen können.
Ja.
Schauen wir mal. Aber jetzt halte ich erstmal den Rand und Henning, lass dich zu Wort kommen, nicht wahr? Wir kommen zu den Serien.
Ja, auch wenn ich jetzt gar nicht so viel erzählen will, aber zumindest habe ich mal wieder eine Serie geguckt, beziehungsweise eine Serie angefangen. Und zwar lief letzte Woche die erste Folge von Kreuzer kommt, eine deutsche Serie mit Christoph Maria Herbst, den wir alle aus Stromberg kennen. Oder Stromberg, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Und das heißt Stromberg. So, aber falls jemand noch nichts von der Serie gehört hat, es geht eben darum, Kommissar Kreuzer, den eben Christoph Maria Herbst spielt. Und die erste Folge war eben ja die Pilotfolge, die 90 Minuten geht und die einen Mordfall an einem Hotel behandelt hat. Und eben, ja, dieser Kommissar Kreuzer, immer dafür bekannt ist, immer sehr schnell Fälle aufzuklären und eben auch diesen Fall wieder so innerhalb von einer Nacht aufklären will, bleiben sie eigentlich auch die ganze Zeit im Hotel und da wird eben dieser Fall so nach und nach Ja, so die Rätsel werden dann irgendwie gelöst oder die Personen werden so nach und nach befragt und so, naja, ergibt sich Muster etc. Was die Serie ausmacht, ist eigentlich so diese fiese, heuchlerische, einschleimende Art, die eben Kreuzer, also Christoph Mayer Herbst dort darstellt. Sprich, also du hast irgendwie einen potenziellen Verdächtigen oder einen potenziellen Mörder. Und ja, schleimst sich da halt ein. Also der eine guckte die Leiche irgendwie ein und er kam dann so an, so hey, ich kann dir auch ein paar Fotos davon geben und wir Polizisten verdienen ja auch nicht so viel Geld und ich kann da auch was machen und so. Oder und dann tut er so, als wenn er Drogen nimmt, um irgendeinen anderen irgendwie so zu beeinflussen. Und ja, alles aber nicht so spektakulär und jetzt auch gar nicht so toll. Und wurde auch ziemlich ja zerrissen, die Serie, oder der Pilot zumindest. Also alles, was ich irgendwie so mal kurz drüber gelesen hatte, war eher negativ. Manchmal zumindest noch mit so einem Zusatz, hat aber Potenzial.
ja, der ist ja auch kaum Klischee.
ja, aber so wirklich funktionieren tut's halt echt nicht. Also ich mag Christoph Maria Herbst schon sehr gerne sehen eigentlich, aber ich und ich glaube auch viele andere haben schon Probleme damit, dass er sich mit dieser Stromberg-Rolle doch sehr so identifiziert und da sehr verwurzelt mit ist. Ja. Also es fällt schon schwer, ihm so eine Rolle abzunehmen, also weil da spielt er halt schon eher einen, einen seriösen Menschen, also kein irgendwie, also es ist halt auch keine Comedy, es ist eben, also hat zwar auch so ein, zwei witzige Szenen, aber es ist halt schon mehr so als Krimiserie oder so, so okay. Aufgebaut.
Wo läuft's denn überhaupt?
Pro 7. Okay. Geschickterweise wird danach auch direkt Stromberg gezeigt.
Ach, na.
Finde ich auch super clever. So, wir haben einen irgendwie Darsteller, den finden die Leute toll, den bringen wir jetzt den ganzen Tag. Ja, ja, aber trotzdem, also so ganz verteufeln würde ich es nicht. Also ich fand es jetzt schon ganz nett. Also ich fand die 90 Minuten schon, konnte man schon also gut sagen, ertragen.
Es hat Potenzial.
Also ich werde mir auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Folgen noch angucken. Und was zum Beispiel auch immer nett ist bei ProSieben, sie bringen die DVD, glaube ich, jetzt schon raus direkt. Und okay. Du kannst dir immer die Folge danach im Internet angucken. Ach, paar so, Tage danach oder so. Also das finde ich schon mal ganz fair.
Ja.
Deshalb ja, kann jeder, der sich dafür interessiert, ich weiß nicht, ob es immer noch geht, aber prinzipiell sich das auch mal im Internet angucken und findet dann vielleicht doch Gefallen dran. Aber ja.
Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich noch keinen Stromberg lang mal geguckt habe, sondern nur so ausschnittsweise. Ich bin noch gar nicht so an diese Rolle gewöhnt.
Ja, dann könnte es vielleicht noch eher klappen. Aber
keine Zeit.
Das ist schade. Nein, aber ja. Es ist zumindest mal wieder eine deutsche Serie, die ich geguckt habe. Und davon gibt es ja nicht so viele. Und ich behaupte einfach mal, dass das trotzdem noch eine der besseren ist.
Ja, ich will verdammt nochmal eine neue Staffel von Dr. Psycho.
Ja.
Oder 3.
Ja, würde ich auch nehmen. Sofort. Mhm.
Ja. Aber haben wir noch nie drüber geredet, ne?
Nee. Wir hatten so mal so
angesetzt.
Ja.
Ja. Ja, nee, also da würde ich auch so Crowdfunding oder so, würde ich sofort was für hergeben. Das wäre echt fantastisch. Ja. Na gut, okay, also das ja. Ist deine Empfehlung in Anführungsstrichen für
ja.
Als er kommt. Mhm. Ich kann tatsächlich auch eine Serie vorstellen, weil wir letzte Woche Freitag schon fertig waren und ich dann mir gedacht habe, hey, Wochenende, endlich mal Zeit, wieder den Schlaf aufzuholen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich dieses tolle neue Plex ausprobieren wollte. Dann musste ich da halt mal auf Play drücken bei irgendwas und dann bin ich hängen geblieben und habe mir die ersten, ich weiß gar nicht genau, 8 oder so Folgen sind es jetzt, von Nikita angeguckt. Nikita läuft jetzt seit dieser Saison auf the CW Television Network in den Staaten, also noch nicht hier in Deutschland zu sehen. Seit Anfang September. Die Folgen dauern immer 43 Minuten und schon nach irgendwie 3 Folgen hat dann das Network auch diese Vollstaffel-Order eben verkündet. Also wird jetzt 22 Folgen in der ersten Staffel geben und ist durchaus ganz sehenswert. Storymäßig basiert das auf diesem Film von Luc Besson, Nikita von 1990. Setzt allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, da an, wo der Film aufhört. Es gab nämlich auch schon mal eine Serie, die quasi den Film nacherzählt hat, aber ist ja auch nicht so wichtig. Es geht um eine total geheime staatliche Organisation namens Division, die suchen sich immer Leute, die irgendwie problematischen Hintergrund haben, Familie, Tod oder Waisenkinder, was auch immer. Und dann löschen die dann noch alles, was an Restspuren über ist, weg und formen sich dann da so super hocheffiziente Killer oder Spione, was man eben in so einer Top-Geheimorganisation braucht, heran aus diesen armen Menschen. Nikita ist dann eben die Erste, die es schafft, da auszubrechen aus der Geheimorganisation und schwört Rache. Ja, möchte quasi alle zur Strecke bringen, die da verantwortlich sind dafür. Dann gibt's noch Michael, das war innerhalb dieser Division-Organisation der Trainer und Zuständige quasi für Nikita, der quasi den Auftrag hat von seinem Chef, dass er sich darum kümmert, dass er das Problem löst, also Nikita zur Strecke bringt. Das ist so grob die Ausgangslage. In der ersten Folge ist es dann so, dass man eben in diese Division-Einheit eingeführt wird anhand einer neuen Rekrutin, die sie gerade sich geschnappt haben, namens Alex. Gibt noch ein paar andere neue Rekruten, aber wichtig ist eben Alex. Das erfährt man dann in der ersten Folge, also das spoilere ich jetzt nicht zu sehr. Das ist eine Komplizin von Nikita, die sie da eingeschleust hat quasi. Und so entwickelt sich das Ganze dann. Am besten noch ein paar Worte eben zu den verschiedenen Charakteren. Nikita wird gespielt von Maggie Q, die bisher eher unbekannt mir zumindest war. Allerdings, sie macht ihre eigenen Stunts. Das ist allerdings auch schon alles Positive. Ich mag sie nicht. Also ich finde, sie ist keine besonders begnadete Darstellerin und hat so ein bisschen dasselbe Problem wie Sandra Oh. Die ist einfach immer emotionslos. Und es ist jetzt nicht ganz so extrem wie bei der, weil das toppt einfach niemand. Und es ist natürlich auch, es ist ein bisschen abgefedert, weil sie ist ja auch so eine ganz fiese, abgebrühte Spionin, ne? Also darf ja, aber es ist trotzdem stellenweise einfach abtörnend und stört irgendwie so ein bisschen. Und ich verstehe nicht, was die für Probleme mit ihren Namen haben. Sandra Oh, Maggie Q, also entschuldigung mal. Also ich meine, Bruce Willis und Tom Cruise sind jetzt auch klar, aber Oh und Q, ach bitte, finde ich komisch. Michael wird gespielt von Shane West, wie gesagt, der Trainer von Nikita. Der ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil relativ schnell auch klar wird, dass in Division, das läuft irgendwie alles nicht ganz so rund. Ja, also die sind nicht wirklich so aufs Gute aus. Das ist alles ein bisschen komisch. Deshalb, wenn du da für diese Organisation bist, bist du eigentlich schon so prinzipiell ein Böser. Der Typ allerdings, obwohl er da arbeitet, ist so hin und her gerissen. Der meint eben, dass er dadurch, dass er da bleibt, eher diese armen Rekruten beschützen kann. Was extrem seltsam ist und mich immer wieder irritiert hat während dem Gucken, ist, dass dieser Typ dem Timothy Oliphant so extrem ähnlich sieht. Timothy Oliphant, wir haben ja noch nicht über Justified gesprochen, ne?
Nein,
ganz spontan. Timothy Oliphant, der Bösewicht aus Stirb langsam 4, beziehungsweise auch als Hauptcharakter bei dem Hitman-Film bekannt geworden. Timothy Oliphant würde super geil in diese Rolle passen und ist auch ein deutlich besserer Schauspieler als dieser Shane West, der die Rolle besetzt. Das ist sehr schade. Wenn sie da bessere Hauptdarstellerin hätten und Timothy Oliphant in der Rolle, dann wäre das eine Knallerserie, wirklich. Aber so richtig vom Feinsten. So ist es auch ganz okay. Denn, und jetzt kommt die wichtigste Rolle, Lindsay Fonseca, über die haben wir letztens schon mal ein wenig gesprochen, spielt eben Alex, diese eingeschleuste Rekrutin. Und wer sich nicht erinnert, das ist die scharfe Freundin aus Kick-Ass. Aha. auch schon zu sehen eben bei Desperate Housewives und How I Met Your Mother spielt sie die Tochter, die immer auf der Couch sitzt. Ist zum Glück, also mindestens die zweitwichtigste Rolle, würde ich sagen, wenn sie nicht sogar gleichberechtigt ist mit Nikita an sich. Und das ist toll. Das macht die Serie toll. Ja, weil die ist toll. Und kann auch was. Nee, die sieht auch wirklich nicht nur gut aus. Die gefällt mir da einfach auch von der Rolle und von dem, wie sie es rüberbringt. Klappt gut. Ist eben auf der Straße aufgewachsen, irgendwie ihre Eltern gestorben und. Ganz tragisch. Spielt den Maulwurf in Division. Ja, ansonsten nichts Interessantes. Es gibt so ganz klischeehafte Rollen natürlich, so das Computergenie innerhalb dieser Organisation, dann die paar neuen Rekruten, mit denen es irgendwie dann am Anfang Ärger gibt und dann kann man sich mal anfreunden und ein bisschen Drama machen. Die Folgen sind so aufgebaut, dass quasi eigentlich in jeder einzelnen Folge auch so ein einzelner Einsatz irgendwie ist und Nikita zu jeder Mission, die eben Division dann so durchziehen will, immer versucht es zu sabotieren. Ja? Also sie findet raus, oh, Division will Waffenschmuggler so und so entweder gerade beschützen, weil er einen Deal macht, oder um die Ecke bringen, weil was auch immer. Und sie versucht es dann einfach zu sabotieren. Das ist immer so im Rahmen einer Folge. Dann gibt's aber eben diesen Storybogen, der sich spannt über die ganze Staffel hinweg, dass ja Nikita eigentlich die ganze Abteilung einreißen will, dass Alex da eingeschleust worden ist, die Beziehung zwischen ihr und Nikita, es wird dann immer so in Flashbacks quasi erklärt, wie Alex und Nikita überhaupt aufeinander gestoßen sind und wie sie sie trainiert hat und sowas und darauf vorbereitet hat. Und das klappt ganz gut, ist so zum Nebenhergucken ausreichend. Es gibt noch eine Rolle, nämlich die Psychologin und auch Verhörchefin irgendwie von Division wird gespielt von Melinda Clark. Das ist ein bekanntes Seriengesicht, würde ich mal sagen. Die hat eine Hauptrolle gehabt bei The O.C., beziehungsweise O.C. California in Deutschland. Da hat sie Julie Cooper gespielt, war aber auch bei Chuck quasi schon zu sehen, mal kurz ein paar Folgen bei Eli Stone, bei den Vampire Diaries. Wie gesagt, bekanntes Seriengesicht. Und der Bösewicht, Chef, irgendwie, oder was heißt Bösewicht, der Chef der Organisation, das ist auch so. Der passt quasi perfekt in so geheime Staatsorganisation, Chefrolle, kennt man einfach auch das Gesicht aus solchen Rollen. War bei Jericho zum Beispiel dabei, oder bei 24 hat er eine Weile lang auch die Counter-Terrorist Unit und so geleitet. Ganz klassisch einfach sein Ding. Viel mehr gibt's im Prinzip nicht zu sagen. Der Soundtrack hat mich sehr oft extrem an den Dark Knight Soundtrack erinnert. Es war auch immer so ganz, hat mich dann immer verwirrt irgendwie, weil ich mir gedacht habe, haben sie den jetzt komplett übernommen und dann wollte ich irgendwie nochmal hören, aber dann habe ich schon wieder gemerkt, nee, okay, es ist nicht ganz dasselbe. Ein bisschen komisch. Der Vergleich zu Alias drängt sich ein bisschen auf, aber für meinen Geschmack ist die Serie eigen genug. Es hat nicht viel Tiefgang, aber es gibt wesentlich schlechtere, seichte Unterhaltung. Und wenn man dann erstmal diese ersten paar Folgen durchgehalten hat, weil eben Lindsay Fonseca mitspielt, dann findet man auch den restlichen Cast eigentlich sympathisch genug und kann sich da dann durchaus ganz gut berieseln lassen. Gibt natürlich, wie sollte es anders sein, so Computerscheiß mal wieder, die kommunizieren dann irgendwie über einen Computer, der da drin in der Organisation steht und mit so ganz seltsamen Text-to-Speech, was halt super funktioniert, ja, also die Nikita steht in ihrer geheimen Basis nur mit dem Headset und diktiert quasi, was jetzt in diesem Chat geschrieben werden soll und das klappt halt perfekt. Ja. Und wieso machen die Leute sowas immer noch in Serien rein? Furchtbar. Nee, aber wie gesagt, seichte Unterhaltung kann man sich ganz gut von mir rieseln lassen. Gut, so viel zu Nikita. Mhm. Ich bin noch bei ein paar mehr Sachen geblieben. Ich habe jetzt, nachdem ich ja eigentlich Anfang dieser Saison mir die Abkehr von den Serien geschworen habe und alles am Stück gucken wollte, konnte ich nicht anders und bin jetzt bei Chuck, bei The Big Bang Theory, bei How I Met Your Mother und bei den Desperate Housewives wieder auf dem aktuellen Stand. Es waren ja immerhin 3 Tage frei. Ja. es ist toll. Nee, es ist ganz großartig. Es sind jetzt überall so 7, 8 Folgen ungefähr und ich habe halt echt gemerkt, wie mir das eigentlich schon abgeht. Ja. Chuck ist jetzt in der 4. Staffel, die mussten ja schon bei der 3. eigentlich ums Überleben bangen. Staffel 4 sind erstmal 13 Folgen bestellt worden. Allerdings mittlerweile, jetzt seit irgendwie 3 Wochen oder so, sind nochmal 11 nachbestellt worden. Und interessanterweise ist es dadurch jetzt die größte Staffel, die Chuck bis jetzt hatte. Es wären dann 24 Folgen am Stück. Haben total krasse Guest-Stars, haben Linda Hamilton, also Sarah Connor, die aus den Filmen, die echte, ja. Dolph Lundgren, Olivia Munn hat einen Gastauftritt, Summer Glau hat einen Gastauftritt, Henning, für dich auch sehr schön. Stone Cold Steve Austin hat einen Gastauftritt. Und Timothy Dalton wird noch wohl vorkommen, habe ich gelesen. Also die lassen es ganz schön krachen. Was seltsam ist, weil sie eigentlich wenig Budget haben und irgendwie haben jetzt alle Angst, dass es auf jeden Fall die letzte Staffel wird, wenn sie es so krachen lassen. ich weiß ja nicht. Ich bin kein so großer Fan von Linda Hamilton, muss ich zugeben. Ich fand es aber auch schon immer irgendwie eher störend in dieser Serie, wenn sie so den Gaststars zu große Rollen gegeben haben, weil da sind im Cast so viele Leute, die ich eigentlich immer so lang wie es geht sehen will, die haben immer schon zu wenig Zeit, um das da auf alle zu verteilen. Aber sonst habe ich keine Beschwerden. Es ist nach wie vor ein Hochgenuss. Und ja, Story sage ich natürlich nichts, wäre noch schöner. Ja, Spoiler und so. Mhm. Bei Big Bang Theory kann ich ein bisschen spoilern, weil dieser Story-Part jetzt in der Staffel 4 hat keine Vorgeschichte und auch direkt in der ersten Folge kommt er dran. Ich bin mal so frei. Sie haben Sheldon jetzt eine Freundin ins Skript geschrieben. Das ist total lustig, weil er sieht sie nicht als seine Freundin an. Und dann ziehen sie ihn immer damit auf. Und er antwortet dann immer, she's not my girlfriend, she is a girl and a friend. Das ist so toll. Es ist zum Kaputtlachen. Und Penny ist mal ein paar Folgen lang nicht drin, so komplett draus, was noch nie der Fall war in der Serie, weil sie sich das Bein gebrochen hat beim Reiten. Oh. Sie haben es leider irgendwie auch nicht in die Story eingebaut, ja. Könnte man ja auch machen können, ne? Dass sie quasi sich auch in der Serie was bricht, sondern als sie dann wieder da war, haben sie sie in einem neuen Job gezeigt. Da war sie dann Barkeeper statt Bedienung in der Cheesecake Factory, weil als Barkeeper hast du halt so eine Bar vor deinem stehen. Das ist auch ganz lustig. Ja, und Sheldon und seine Freundin haben dann auch den Plan, dass sie natürlich sich fortpflanzen müssen. Weil sie können es der Welt ja nicht antun, dass sie keine so mit gutem Erbgut Kinder machen, die so klug sind halt, ja. Und das hörst du so am Anfang und denkst dir, was ist denn jetzt los? Aber natürlich, er plant das ganz anders, ja. Er fragt dann so, Penny, sag mal, Penny, du hast doch einen fetten Arsch, du hast doch auch bestimmt super irgendwie hier, kannst doch Leihmutter spielen für uns. Das sagt er also im Frühstück, so zwischen Cornflakes reinschütten und Milch drüber tun. Hey, willst du nicht unsere Leihmutter sein, weil wir wollen jetzt Kinder. Es ist sehr großartig. Na gut, Die sind mittlerweile auch ganz schön reich, ne? Die Leute, die haben so für die ersten Folgen haben sie $60,000 pro Folge gekriegt. Also jetzt mal Sheldon und Penny und Dings, na, Leonard. Dann haben sie irgendwann $200,000 gekriegt jetzt in der vierten Staffel ist es jetzt so.
Ja.
Und der Vertrag ist schon so gestaltet, dass es in der siebten Staffel dann 350.000 werden. Also jetzt 50.000 mehr jedes Jahr. Das heißt noch nicht, dass es sicher 7 Staffeln gibt, aber es
spricht. Falls denn, dann stimmt zumindest das Finanzielle.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also, und hat aber auch gute Quoten nach wie vor.
Naja.
Ja, nicht so gute Quoten hat How I Met Your Mother anscheinend. How I Met Your Mother ist jetzt in der 6. Staffel schon, das finde ich krass, ich bin so alt, Wahnsinn. Gut, auch da, wie gesagt, aufgeholt, es ist immer noch derselbe Kram wie vorher. Es gab mal so eine Folge, ganz furchtbares Microsoft Product Placement, wo sie irgendwie ein Wettrennen durch die Stadt gemacht haben und dann, oh, auch guck mal auf Bing Maps und dann so 5 Sekunden lang diese Bing Map in die Kamera gehalten. Boah, und das war halt die ganze Folge über lauter so Kram, das war sehr seltsam. Aber ich bin prinzipiell ganz zufrieden. Also die Story schreitet voran, jetzt nicht so konkret, was die Suche nach der Frau angeht, aber halt nicht mehr so, was wir mal eine Weile eben bemängelt hatten, dass es eher dümmlicher geworden ist, sondern so diese typisch liebenswerte Art. Kann aber auch sein, dass das jetzt Leute anders sehen als ich. Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze dafür brechen, dass man Serien am Stück guckt. Da fällt einem auch so eine Gurke mal gar nicht so ins Gewicht, ja, weil man einfach noch eine Folge hat und noch eine und dann die lustigen Teile einfach aufsaugt. Übrigens, Henning, Ich weiß gar nicht, ob du schon so weit gekommen warst. Ich glaube eigentlich schon, ist dir mal aufgefallen, höchstwahrscheinlich nicht, der Chef von Marshall und Barney bei dieser Bank, wo sie arbeiten dann, das ist Saul Goodman.
Bei was für einer Bank?
Okay, du bist noch nicht so weit gegangen. Jedenfalls fand ich das total großartig, dass da Better Call Saul auch mitspielt. Also ist nur ganz kurz im Bild, aber war auch ganz lustig. Rachel Bilson war auch.
Spoilerst dir ja schon wieder, das ist ja unmöglich.
Das ist ja storymäßig ganz uninteressant.
Natürlich.
Klar. Aber ich spoilere dir eine Meta-Information, und zwar wird Jorge Garcia anscheinend diese Staffel noch einen Gastauftritt haben.
Wer?
Hurley.
Ach so.
Aha. Super, oder? Ja, aber sonst, wie gesagt, ist es dasselbe wie immer, aber meiner Meinung nach in gut und finde ich toll. Gibt so eine ganz nette Nebenrolle, vielleicht die neue Liebschaft von Ted demnächst mal gucken. Naja, Ach so, stimmt, nee, aber das ist eine Meta-Information für euch, nämlich gespielt wird diese potenzielle Liebschaft von Jennifer Morrison. Könnt ihr schon was mit dem Namen anfangen oder muss ich es euch sagen?
Hm. Nee.
Keiner? Okay. Die hat 5 Staffeln lang bei House mitgespielt.
Ah.
Sie ist blond und hübsch, mehr weiß ich nicht. Also vielleicht gibt's da mehr bei House.
Ja, Dings, wie heißt sie?
Ja, Cameron.
Genau.
Ja. Okay. Gut, also das ist ja dann mal ein Incentive für mich, dass ich House gucke. Okay, so, eins noch, Desperate Housewives. Habe ich auch aufgeholt. Oh, Mensch. Die haben es ja letzte Staffel tatsächlich geschafft, dass sie auf den vorherigen Cliffhanger noch einen draufsetzen. Was ich echt nicht gedacht habe, dass sie noch hinkriegen. Staffel 7 sollte ja ursprünglich die letzte sein. Aber momentan hat er quasi einen neuen Plan. Der Mark Cherry, der die Serie macht, möchte noch 2 Staffeln nach der 7. machen. Also 8 und 9. Dafür hat er wohl Story im Petto. Allerdings haben eben die Darstellerinnen damals alle nur Verträge für 7 Staffeln unterschrieben. Und die laufen jetzt dann alle aus und dann muss man neu verhandeln. Und da könnte es halt sein, dass das jetzt am Finanziellen scheitert. Da muss man dann quasi gucken, wie viel Lust die alle eigentlich noch haben und das so machen, dass ABC sich das leisten kann oder ob sie sagen, ja, ohne uns könnt ihr es nicht machen, also zahlt uns so viel, dass wir den Mond kaufen können. Mal gucken. Aber wie gesagt, dieser echt heftige Cliffhanger hat eine fantastische Basis gesetzt und die Staffel enttäuscht kein bisschen. Ich habe nur so einen kleinen Kritikpunkt, eine neue Rolle quasi. Sie tauschen ja immer so ein paar Leute aus in jeder Staffel. Und Vanessa Williams spielt jetzt mit. Die ist in den Staaten wohl auch recht berühmt wegen Ugly Betty, also diesem Verliebt in Berlin Remake. Und die ist so ätzend, die Frau. Ich kann die überhaupt nicht abwarten, ey. Furchtbar. Sie spielt eine alte College-Freundin von Gabby.
Ja.
Und, stimmt ja gar nicht, von Lynette, so herum, von Lynette und,
der Blonden.
Ja, genau, der Blonden mit den vielen Kindern. Die ist echt unausstehlich. Sie ist zum Glück quasi kein Part des Mysteriums dieser Season. Gibt ja immer so ein Ding quasi pro Staffel, sondern nur eine neue, aber, oh, also gegen die war Edie ja die reinste Sympathiebombe. Und die war ja schon oft unerträglich, aber egal. Der Mann von Megan Fox spielt auch mit jetzt.
Wer?
Brian Austin Green heißt er. Der hat bei den Sarah Connor Chronicles hat er auch mitgespielt. Das ist der Mann von Megan Fox. Der hat eine ganz nette Nebenrolle. Er ist so der doofe, aber heiße Handwerker, mit dem dann jemand was anfängt. Aber ich will ja nicht spoilern.
Nein, bitte nicht.
Nein,
natürlich. Ich glaube, Desperate Housewives wird auch die erste Serie, die ich jetzt erstmal weitergucke.
Oh ja, ich freue mich. Ich freue mich, wenn du zu berichten hast dann. Mhm. Gut, und ein zweites Mal halte ich jetzt den Rand und lasse Henning zu Wort kommen. Du hast Eigenfeedback für uns, nicht wahr?
Genau. Nachdem Sebastian letzte Woche Red vorgestellt hatte, mit dem deutschen Kürzel, weiß ich nicht, wie hieß er, komplett bei
älter,
uns.
Älter, besser, irgendwas.
Härter.
Und härter, älter, besser.
Lustigerweise.
Ja, irgendwie so. Ist jedenfalls, ja, du jetzt hast auch.
Das Wichtigste am deutschen Titel vergessen.
Dass Red mit Punkten geschrieben
ja,
wird.
Ja, das ist so toll. Das ist nur in der deutschen Version.
Ist auch sinnvoll, finde ich.
Natürlich.
Ja.
So, jetzt aber.
Jedenfalls habe ich den Film auch geguckt und bin eigentlich ziemlich schwer begeistert gewesen davon. Und habe eigentlich gar nicht so viel zu kritisieren und wollte eigentlich nochmal ein paar Punkte erwähnen, die ich ganz toll fand. Und zwar fand ich eine Szene extrem gut, weil sie auch eigentlich extrem kurz war, aber dafür extrem gut dahin passte. Und zwar ist Bruce Willis ganz am Anfang irgendwie aus dem Auto ausgestiegen einmal und das sah schon sehr cool aus. Und ich weiß nicht, Sebastian, ob du dich noch daran erinnern kannst, diese Zeitlupe, ja, wie er so aus diesem drehenden Auto, ja, schon sehr
das,
cool.
Das Gegenteil von der Szene aus Wanted, wo sie ihn so genau, quasi, ja, mitnimmt.
Ja.
Ja, okay, verstehe.
Gut, ich hab Wanted schon so erfolgreich verdrängt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
Tut mir leid, ich werde die Wunden nicht wieder aufreißen.
Generell kann man einfach sagen, dass der Film richtig schön flott und zackig erzählt ist so. Also es wird eigentlich nie langweilig, das fand ich sehr positiv. Aber weißt du,
welcher Film diese Eigenschaft noch hat?
Nein, möchte ich nicht wissen.
Scott Pilgrim.
Aber trotzdem ist es schon so, dass da relativ viel Story eingebracht wird und eigentlich nichts zu kurz kommt. Also fand ich echt relativ optimal abgestimmt. Also gibt's irgendwie gar nichts zu
nörgeln. Ist ja auch eine Comic-Verfilmung, oder? Red.
Red?
Ich dachte schon.
Nee.
Würde jetzt oder? Für mich auch gut dazu passen, dass die Story irgendwie stimmig ist. Aber ich weiß es nicht genau.
Würde mich jetzt wundern.
Das bedarf weiterer Recherche. Okay.
Auf jeden Fall. Ist notiert.
Ist notiert, ja.
Und ich fand die Waffen, die dort eingesetzt werden, teilweise sehr witzig. Und teilweise so dermaßen unpassend, dass es schon wieder total passend und gelungen war eigentlich. Also es sind halt häufig Leute mit Waffen unterwegs, denen man das nicht unbedingt zutraut. Und da ergeben sich so ein, zwei ganz unterhaltsame Szenen. Aber ich will da auch gar nicht zu viel Story verraten. Auf jeden Fall von mir nur Daumen nach oben und echt sehr guter Film.
Okay, gut. Ja, ich habe auch noch ein Film-Eigenfeedback. Ich habe mir Night and Day angeguckt, den auch Sebastian vor einigen Folgen schon vorgestellt hatte, mit Tom Cruise und Cameron Diaz. Mhm. Fand ich insgesamt durchaus kurzweilig. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Was war denn so dein Fazit, Sebastian?
Ich glaube auch durchaus kurzweilig und manchmal ja zu kitschig oder so. Die Cameron Diaz hat auch oft so viel gekreischt und in eine Szene fand ich halt besonders krass, als die da irgendwie am Flüchten sind und aber sich so durch die Gegend schießen müssen in dieser Drogenboss Hausruine Dings sie streitet halt mit ihm und er schießt sich halt da quasi frei und dann läuft er irgendwie im Kugelhagel zu ihr zurück, ohne dass er getroffen wird und so.
Ja, ist ja auch diese Szene, wo sie irgendwie bis drei zählen soll und er gibt ihr Deckung und dann zählt sie eins und läuft los und halt auch voll ins Feuer hinein quasi und aber trifft. Ja, ist halt so, aber nee, ich fand's anschaubar, absolut. Ja. Ich fürchte, dass ohne diese doch sehr sympathischen Hauptdarsteller nicht so viel übrig bleiben würde. Ich mag die halt beide echt gern, muss ich sagen. Storymäßig war allerdings so dieser große Rahmen, den sie um den Gesamtplot machen, mit dem Someday ganz nett, fand ich. Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Auf Deutsch, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie sie das übersetzt haben, aber sie sprechen ja quasi am Anfang, als sie sich treffen, davon, was sie alles gerne mal machen würden irgendwie und dass sie das dann someday machen sie das, irgendwann werden sie das mal machen und oder an irgendeinem Tag werden sie das mal machen und dann kommen sie so zu dem Schluss, ja, irgendwann einmal, das ist quasi dasselbe wie niemals und das wird quasi am Schluss nochmal aufgegriffen und das hat echt irgendwie, das fand ich ganz nett, das hat so einen Punkt bei mir getroffen und habe ich mich gefreut, dass das so im Skript irgendwie war ganz schön und sie hat ja so irgendwann relativ plötzlich, finde ich, diesen Wechsel von sie ist ängstlich und weiß nicht, was da jetzt los ist und was abgeht, zu, boah, das ist ja echt geil und gib mir auch mal die Knarre und jetzt geht's ab. Und das passiert sehr schnell irgendwie, finde ich. Aber es war nicht zu holprig. Also es ist echt ein bisschen überraschend, aber es geschieht und dann freust du dich irgendwie trotzdem auch einfach mit ihr, so fand ich zumindest. Also ich fand es auch sympathisch eigentlich, so dieser Stimmungsumschwang. Ich fand auch ganz interessant, der ist ja von James Mangold, der Film. Der macht ja sehr unterschiedliche Filme. Der hat nämlich, außerdem hat er gemacht Identity, der mit John Cusack, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Da spielt John Cusack irgendwie in so einem ganz kruden Horrorstreifen mit, aber ein sehr guter. Jetzt hätte ich fast so dermaßen krass gespoilert, dass es nicht mehr ausgegangen wäre. Hui, das war knapp. Guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Er hat außerdem gemacht Walk the Line, diesen Johnny Cash-Film. Und er hat den tollen Western gemacht mit 310 to Yuma, wo ich wieder nicht weiß, wie er auf Deutsch heißt. Also sehr unterschiedliche Filme irgendwie, ne? Aber alle gut, so in ihrem Bereich. Ganz interessant auch. Der Film hat auch gerade dadurch, was er für eine Vorgeschichte hat, noch sehr gut funktioniert. An dem ist ja ewig lang rumgeschrieben worden. Ursprünglich hätte das ein sehr ernster Action-Thriller sein sollen, mit Gene Hackman und Justin Long, dem Mac-Guy und Gene Hackman. Auch eine lustige Vorstellung. Danach ist es Adam Sandler als Hauptrolle angeboten worden.
Oh ja. Yeah.
Und dann hat er es aber abgelehnt, weil er gesagt hat, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich eine Knarre in der Hand habe in so einem Film. Das klappt nicht, sagt er. Und dann, es waren auch mal Chris Tucker und Eva Mendes als Hauptrollen irgendwie, aber die wollten da nicht. Und
Sieht man schon eine klare Linie? Die wussten schon, wer die Rolle am besten haben sollte.
Absolut. Nachdem dann der Chris Tucker und Eva Mendes gesagt haben, nee, wollen wir auch nicht, hat Cameron Diaz eben zuerst unterschrieben und da war dann noch eine Weile lang geplant, dass Gerard Butler den Gegenpart spielt. Aber der hat sich dann stattdessen eben für die Rolle entschieden beim Bounty Hunter mit Jennifer Aniston. Ne? Mhm. Und so ist es dann dazu gekommen, dass Tom Cruise die übernommen hat. Der hatte da auch irgendwie ganz verschiedene, der hat auch überlegt, ob er bei Salt mitmacht oder so anscheinend. Wollte da offenbar einfach mal wieder einen Film aber machen, der ihn naja, doch sympathisch rüberkommen lässt. Ne? Also so ja, leicht die Komödie und so. Also für mich hat's geklappt. Ich finde ihn toll immer noch. Und nee, sehr unterhaltsamer Film. War absolut sehenswert, fand ich. Gut. Dann sind wir mit dem Eigenfeedback durch. Und kommen zum normalen Feedback. Da war auch nicht viel los. Ein kurzes Dankeschön an, es mit den Namen klappt nicht, das müssen wir dazu schreiben. Ich habe schon wieder keine Ahnung, von wem war denn das. Mensch. Jedenfalls so Zeitlupenkram. Die, so eine Discovery Channel Serie ist empfohlen worden. Ich habe es unmittelbar in Auftrag gegeben und Feedback folgt. Ich kann es kaum erwarten, Zeitlupenporn zu gucken. Ganz toll.
15 Stunden Zeitlupen.
Ja, super. Also echt, ich mache mir hier, ich mische mir hier so 3 Liter Cocktail an und dann geht's ab. nee, freue ich mich schon. Dankeschön für die Empfehlung. Ja, tja, sonst, ich weiß nicht, gibt's schon nichts mehr, ne?
Nö.
Nee. Oh. Aber ich finde, man kann schon mal deutlich den Aufruf tätigen, dass ihr uns ganzartig in den Kommentaren gratulieren müsst zur 50. Folge. Oder?
Ja, natürlich.
Weil sonst ist der Henning ganz traurig.
Ja.
Mhm. Der Sebastian auch.
Natürlich.
Klar. Natürlich, ich auch. Na, okay, also kommt auf die Website watch-th.is, dann freuen wir uns. Wenn ihr einen Kommentar da lasst, sonst freuen wir uns nicht. Ja? Und lasst uns wissen, was ihr vielleicht so von Scott Pilgrim gehalten habt. Wie gesagt, ich freue mich da auch über noch mehr Trivia-Informationen. Also Scott Pilgrim-Diskussionen sind erwünscht. Mhm. Ansonsten bleibt nur... Ja, und fordert alle Henning auf, dass er ihn anguckt. Auf Twitter, auf sonst wo, schreibt E-Mails an henning@watch-dr.ds. Fordert ein. Ja. Ich schreibe auch ein. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Schaut nicht zu viel Schrott. Bis dann. Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Gut.
Wollen wir heute zählen? Sollen wir heute mal wieder zählen?
Ich weiß nicht, wir können dich auch einfach verwirren. Mich? Ja, Sebastian, ich kann jetzt ja irgendwie abwechselnd einen Satz falsch rum erzählen, damit du überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst. Das
klingt sehr konfus, Henning, dein teuflischer Plan.
Ich hab's nicht verstanden.
Nee, aber ist auch nicht ganz durchdacht.
aber ich sehe gerade, dass ich habe nur noch einen Strich Batterie bei dem Ding jetzt plötzlich.
Oh, okay.
Sollte ich vielleicht noch wechseln, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, aber sicher ist sicher, ne?
Ja.
Wenn du eine frische hast, dann gehen wir mal kein Risiko ein.
Ja.
Dann drücken wir drauf nochmal. Läuft?
Jo.
Läuft.
Gut. So, Henning, nun erklär nochmal, Sebastian, ich höre auch weg.
Nein.
Nein.
Ich mag nicht.
Wir könnten ja statt zu zählen, wir können ja auch ABC sagen.
Nee.
Dann bist du die 2, Henning. Ruhe jetzt. Irgendwann ist auch mal gut.
Ja.
Okay.
Mhm.
1.
2.
3.
1. 2.
Toll. Ja, was wolltest du denn sagen? Nun tu doch, jetzt ist ja eh schon kaputt.
Was?
Du wolltest doch was sagen.
Wann?
Ja, gerade, als ich nochmal 1 gesagt habe.
Nee.
Du bist heute sehr verwirrt, Henning.
Nee.
Die Hörer haben das ja in dieser 20-minütigen Batteriewechselpause gerade nicht gehört. Aber nee. Nee, gut. alle was zu trinken da, ja. Bei mir wird es schon wieder knapp. Ich stelle mir, glaube ich, noch schnell was Neues hin.
Ist in Ordnung.
Ja, weil wieder über mich schimpfen. Ich höre das nachher in der Aufnahme und dann bin ich traurig.
Mhm.
So. Dann können wir aber, oder? Noch jemand? Letzte Anmerkungen.
Nein. Hallo.
Oh, ey. Ich sitze echt 12 Stunden am Tag in der Uni und bin umgeben von sowas und nehme auch teil an diesem Verhalten. Und jetzt komme ich hier zu unserem gepflegten, hochanspruchsvollen Podcast-Projekt nach Hause und dann sowas.
Ich bin auch enttäuscht, ein wenig gerade.
Entschuldigung.
Gut. Voll wenig News.
Ja.
Egal.
Macht ja nichts, macht ja nichts.
Gucken wir alle noch einmal.
Okay. Dabei habe ich heute Morgen ausgeschlafen.
Ich auch.
Aus Versehen.
Ja, ich nicht. Ich bin extra früher aufgestanden, aber das erzähle ich dir nachher, wieso. blum, blum. Herzlich willkommen zusammen zur Folge Nummer 50 von Watch This, dem Podcast über du Arschloch, halt die Klappe. Sie sind raus, Henning.
Entschuldigung.
Gut. Ich hab Zeit.
Ach, so, oh Mann. Und das, wo wir das Video doch wieder ausgeschaltet
haben. Schrei noch mal.
Ja.
Nee. Nein, gut.
Gut. Das hatten wir in München schon festgestellt, Sebastian und ich, wenn wir das immer mit Video machen würden. Wir würden die ganze Zeit nur lachen. Das wäre furchtbar.
Ja, okay, schön.
So, Schnauze. Brav, sehr brav. Okay. Dann meinte er eben, ja, das, da hatte er keine Lust drauf, deshalb hat er jetzt hier bei TBS diese Show Gesundheit.
Danke.
Jetzt eine E-Mail-Flut, Henning.
Ist meine E-Mail-Adresse überhaupt eingerichtet?
Ja, natürlich.
Das echt?
Das ist ja alles hochprofessionell.
Wird das weitergeleitet an eine, die ich abrufe?
Ja, du wieder mit deinen E-Mail-Adressen, die du nicht abrufst. Das sehen wir ja dann. Dann richtigst du halt, die Weiterleitung habe ich im Griff, mein Freund. Das sehen wir dann schon. Das kriegst du dann ab 5 E-Mail-Adressen weitergeleitet.
Ja, okay.
Na gut. Okay, wir ziehen mal beim Outtake-Kram, bevor wir es wieder vergessen, einfach direkt vor. Was habt ihr so an? Es wurde ja eingefordert.
Was Sebastian hat, sehe ich. Der
was, du siehst
nervt schon wieder mit seinem Video.
Ja, echt? Boah, wieso sehe ich es nicht?
Ja, echt, du siehst es nicht? Ich sehe es gerade auch wieder nicht.
Weil ich's, jetzt sehe ich
es. Aber wieder, dich, ja, weil du warst ja die ganze Zeit an.
Aber das Eyesight-Licht blinkt bei mir noch. Ich schalte es mal wieder aus und mal wieder ein.
Ja, du warst auch die ganze Zeit, dein Video war die ganze Zeit an.
Seltsame Sache.
Und jetzt,
das ist schon eine extrem beta-ige Beta-Version.
Ja. Aber ich muss auch sagen, die Tonqualität von euch war noch beschissener als sonst.
Echt?
Also ich hab's so ein bisschen, hatte ich mir das Gefühl, dass ich hier mich von einem Tunnel zum anderen bewege irgendwie. So,
ich fand's
langmäßig.
Nämlich, also ich fand's besser.
Ich habe keinen großen Unterschied gemerkt.
Ich fand es unmöglich. Es klang grausam.
Ja, Henning, wir finden dich auch scheiße. Oh Mann.
Ja, okay. Also nächstes Wochenende wieder probieren.
Ja, natürlich. Dann, klar. Ja. Aber genau, stimmt, bevor ich es vergesse. Sebastian, hast du noch eigentlich Entwicklerzertifikat, Apple-Kram?
Ja.
Hast du das noch?
Ja.
Ja. Dann darfst du mir nachher mal was kompilieren und mir so eine Privat-Beta-Version quasi geben.
Okay.
Weil wir haben jetzt endlich unsere App.
Hurra. Fleißig.
Hoffentlich ab nächster Woche dann im Einsatz. Ich freue mich schon. Noch weniger Aufwand. Das ist sehr gut.
Ja.
So, was steht noch drin? Ach ja, Red Dead Redemption Add-on, ne? Mhm. Ah. Hat jemand Fragen? Ich hab's schon gehört. Ja,
also ich fand ja das Spiel, als es rauskam, irgendwie nicht so, also war ganz nett, aber ja. Also
aber du bist ja auch
davon abgesehen, so ich kann es ja gerade eh nicht spielen, weil es weder für PC verfügbar ist, noch habe ich irgendwie eins dieser seltsamen Konsolengeräte. Aber
tja.
Aber dieses Add-on fand ich irgendwie sehr interessant mit den Zombies. Ich glaube, da hätte ich richtig Lust drauf.
Das gibt ja auch gar keinen Sinn. Yeah. Du guckst auch keine Filme mit Zombies.
Ja. Tja.
Naja. Du Schizophrener, du.
Naja, Filme lustige Filme mit Zombies, also Zombieland und Shaun of the Dead gucke ich ja. Und ich würde behaupten, so ganz schlimm horrormäßig ist Red Dead Redemption dann auch nicht, oder?
Nee. In ein paar Szenen quasi, weil muss ja, und aber auch eher, weil man sich damit dann einen Spaß macht, wenn man schon das mit Zombies so macht, ja klar. Nee, es ist ganz unterhaltsam. Ich find's halt schon schade, dass es ist ja der erste downloadable Content mit Singleplayer-Kram, und dann hätten sie doch auch was ohne Zombies machen können. Aber nee, da kenne ich dann auch kein Zurück. Wenn da von Rockstar was kommt, dann bin ich Gewehr bei Fuß sofort.
Kaufen.
Ja, aber ist auch okay. Also hat ein Zehner gekostet und dann irgendwie, ich glaube so 8 Stunden habe ich gebraucht. 6 bis 8 Stunden würde ich jetzt mal vermuten.
Ja.
Kommen lassen, und ich meine, es belohnt einfach am Schluss damit, dass du ein Einhorn fangen kannst. Es ist fantastisch.
Ein glitzerndes Einhorn, ist das
ein
schön.
Ein Einhorn, um das
Regenbogenscheiß.
Schmetterlinge genau, rumfliegen und dem Regenbogen aus dem Arsch kommen, das ist super. Nee, ja. Es ist ganz amüsant. Aber ansonsten erstmal das Hauptspiel spielen. Henning,
du. Ich will erstmal jetzt Black Ops spielen.
Echt, hast du?
Nee, noch nicht, aber ich kenne zwei, die haben's, und vielleicht muss ich es mir nicht kaufen, wenn die ganz schnell durchgespielt haben. Und was ich mich auch gefragt habe, mir wurde letztes Wochenende der Black Ops Trailer gezeigt, wo Jimmy Kimmel mitspielt. Haben wir nie drüber geredet, oder? Mhm.
Habe ich auch nicht gesehen.
Nee?
Ich komme noch zu nichts mehr. Ich verfolge nicht mal mehr Jimmy Kimmels YouTube-Channel.
Fand ich sehr unterhaltsam. Also ich bin ja für Ballerspiele, für viel Krieg an der Konsole und am PC ja, und so.
Ja, macht mehr Krieg an der Konsole. Toller,
ja. Und der Trailer handelt irgendwie von, in jedem von uns steckt ein Soldat oder irgendwie sowas. Und da sind halt irgendwie so ein paar Stars, irgendwie so ein wildes Sammelsurium, die mit Anzug und, keine Ahnung, so Privatklamotten halt über so ein Kriegsfeld stapfen, und unter anderem eben Jimmy Kimmel. Sehr unterhaltsam, der Trailer.
Mhm. Darfst du nachher gleich den Link raussuchen?
Gut. Das mache ich. Nee, sehr und das gut. Spiel, will ich auf jeden Fall bald spielen.
Ja, ich ist will toll. Jetzt dann sofort Secret of Mana fürs iPhone haben. Mann.
Was?
Secret of Mana. Kennst du gar nicht, oder was?
Ist das kennen? Epic Games Ding?
Secret of Mana ist von Square Software, also Square Enix.
Okay.
Das ist so ein Ultra-Klassiker vom Super Nintendo eigentlich.
Ja, irgendwie, aha. Nee, aber weiß ich nicht.
Ach, ihr wieder.
Sebastian spielt doch seit Tagen nur dieses komische Zugspiel, was ich auch mal angefangen habe.
Trenia, das Epic, Junge, Spiel ist so.
Ja, also ich bin ja schon hier mit anderen Spielen überlastet und werde immer genötigt, schnell zu ziehen. Ihr Schweine.
Ja, du, ey. Hier wartest du wieder tagelang deinen nächsten Zug. Furchtbar.
Aber ich habe Sebastian geschlagen, letzten Samstag, morgens um 4 oder sowas.
Ah, stimmt. Oh Mann. Ich wollte eigentlich ins Bett und nur mal kurz da so, aber irgendwie wolltest du einfach nicht ins Bett gehen.
Was soll ich so? Ab ins Bett? Nee, 5 Minuten noch. Ja, und ich habe gewonnen. Ich hatte ganz viele Städte gebaut und so und irgendwas. Ich weiß nicht. Ich hatte auf jeden Fall ein paar Pünktchen mehr.
Auch sehr erfreulich. Ich habe ja mit Sophie, Fabian, Dom und Lisa noch ein Spiel offen gehabt, quasi im Nachgang. Klang so zu München. Mhm. Und Sophie und ich waren gleich auf Platz 1 in dieser Partie am Ende. Das war auch ein Erfolgserlebnis.
Ja.
Naja, gut.
Toll. Okay. Ja.
Sonst? Ich finde es so furchtbar, dass es kein Mountain Dew mehr gibt hier. Ich werde eingehen, bin eine Pflanze. Gibt es für euch Mountain Dew eigentlich? Ihr guckt da gar nicht nach sowas, nicht wahr?
Ich trinke ja nur Wasser.
Ja, genau. Und dann kommst du wieder nachts um 3 hier betrunken an. Was war denn da letztens eigentlich, wo ich dir das wieder vorgeworfen habe? Ach so, wo du mit dem iPhone nachts noch in den Chat gekommen bist und das ganze Backlog aufs iPhone gepumpt hast und
dann nicht wusstest. Ja, nein, das war ja gar nicht das Problem. Ich wollte den Log, das der Zeug ja lesen. Ja, nur, ja, man kriegt bei, wie heißt es?
Colloquy
oder was ich, zeigt er dir halt netterweise von den, keine Ahnung, irgendwie 3 Erwähnungen deiner Person und den 700 letzten Beiträgen nur die letzten 20 Beiträge an. Und alles andere frisst er irgendwie. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist so eine Einstellungssache. Man wird es doch irgendwie auch so einstellen können, dass der Backlog irgendwie auch noch auf dem Rechner gezeigt wird, oder nicht?
Also ich kann nur für Rooms sprechen.
Ja, das fand ich ja voll kackhässlich.
Aber irgendwie funktioniert es. Aber
ist besser. Besser. Ja, also. Es war hässlich. Umsonst wenigstens.
Ich habe es ja auch mir mal kostenlos geladen, aber ich fand es so hässlich. So hässlich.
Ja, du kannst ja ein eigenes Theme dafür machen.
Ja, nee, ich muss ja...
Ja, du nicht, ist schon klar.
Ja, nee, Ja, weiß nicht, aber es hat mich genervt. Fand ich blöd, war ich frustriert. Ja,
ist nach wie vor kein so wirklich gelöstes Problem, das stimmt schon, ne?
Ja, naja.
Ich hätte ja für Carcassonne richtig gerne so ein Replay-Feature, dass du quasi so wie wenn du nach 3 Zügen in deiner Abwesenheit reinkommst und die siehst, das ganze Spiel nochmal ablaufen lassen kannst.
Achso, ich dachte so wie beim letzten Kill, wenn du Call of Duty Multiplayer spielst, so Zeitlupe.
Headshot. Nee, ich möchte mir quasi die Partie nochmal angucken und so, dass ich dann guck, Henning, an dieser Stelle mit diesem Zug hast du endgültig verloren gehabt, deshalb und so, dass ich sowas herzeigen kann. Das fände ich super praktisch.
Doch, dann könnte man auch das viel besser analysieren, auch in der Gruppe und sich gegenseitig Tipps geben und so. Ja, nee, aber wär zumindest ganz nett.
Ich muss mal einen Feature-Request schreiben, glaube ich. Ich kann ja im Carcassonne-Chat einen Feature-Request abschicken, dann verlässt er wahrscheinlich einfach die Partie oder so. Na gut, okay. Ja, dann, Jungs, haben wir es für heute, oder? Ich muss noch was essen.
Ich habe noch was nachgeguckt, aber das ist fast schon Content, nämlich die Sandra O, die heißt nämlich wirklich Sandra O.
Ach.
Ja.
Ja.
Die heißt toll. Halt so. Aber die Maggie Q heißt eigentlich Margaret Dennis Quigley. Also eigentlich kein so komischer Name. Soll wohl cool sein.
Ja, aber Maggie Quigley, das ist ja eher ein guter Name für eine Pornodarstellung.
Ja, allerdings mit G geschrieben.
Ach so.
Nicht mit... Oh Mann, du wieder.
Ja, ich weiß schon.
Du Schwein.
Ja, es ist, ich muss doch irgendwo die ganze Konzentration, die ich tagsüber aufbringen muss, kanalisieren und hier mich ein bisschen aus. Heute sind wir, als wir dann heimgegangen sind, im Aufzug, dann lassen wir es immer ordentlich wackeln, weil einer dann immer Angst hat von uns. Das sind ja so lustige Leute. So nett der Aufzug stehen geblieben auf einmal. Oh. Und ist dann so ganz langsam nach unten gefahren.
Tja, dumm das.
Naja, hat ja alles geklappt.
Ja.
Weil wir fahren immer vom Erdgeschoss ins Untergeschoss, damit wir nicht die Treppen steigen müssen.
Ist nachvollziehbar.
Das war so klasse heute. Sind wir quasi schon, 2 sind schon im Aufzug gestanden. Ich bin dann im Aufzug in der Tür so gestanden, weil quasi einer noch nachgekommen ist, damit er uns nicht wegfährt. Dann kommt quasi ein Fremder, Unbeteiligter hinzu und frage ich quasi, ja, ob er Aufzug fahren möchte und ja, und wir warten gerade noch auf jemand und dann kam er aber, passt ja, dann ist er mit, quasi wollte er auf den Aufzug zugehen und dann hat quasi mein Kollege, der schon drin war, gedrückt auf Untergeschoss, ja, wir standen im Erdgeschoss, dann guckt er uns so an und sagt, ihr fahrt da unten, ihr faulen Säcke, geht die Treppe hoch. Das war sehr amüsant, ja, wir sind schon schlimm.
Ihr Lümmel.
Tja. Wir absolute Lümmel. Okay. So, jetzt klopft es schon wieder bei mir hier und deshalb drücken wir auf den Knopf. Bis gleich.
Okay, tschö.
Ciao.